Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Es war ganz, ganz komisch, jetzt auch beim ersten Mal jetzt mit Hansi Flick. So, für uns alle war das komisch, weil wir alle nur Länderspiele unter Jogi Löw hatten und jetzt ist es halt was anderes.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, euch allen einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen von irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Ihr hört schon, es ist ein bisschen anders heute. Ich bin mal an der frischen Luft und ich bin vor allen Dingen im Moment auch noch alleine. Ihr werdet in der Folgenbeschreibung schon gesehen haben, wen wir heute treffen. Hier irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Jetzt kommen wir zu den Problemen. Ich bin anders angereist als Benny und habe ihn noch nicht gesehen. Nächstes Problem, ich habe ein bisschen sperriges Gepäck dabei. So, Problem 1 löst sich, Benny Zander ist dahin. Du kannst ruhig. Er schüttelt den Kopf. Dir ist völlig freigestellt, mir eventuell mal zur Hand zu gehen. Da hat dir, glaube ich, niemand was in der Nachbarschaft dagegen. Ich habe mich gepäckmäßig übernommen. Ich bin aus Leverkusen angereist. Auch darüber werden wir heute natürlich noch reden. Gestern das große Spitzenspiel, das am Ende einen deutlichen Sieger hatte. Aber dazu kommen wir dann später. Ja. Fünf Minuten in der Sonne stehen. Guten Tag, Herr Zander.
Was hast du denn hier dabei?
Ja, ich habe mich ein bisschen verpackt.
Ist das ein Kontrabass?
Ja, also hier in der noblen Gegend, in der wir uns befinden, sagen wir, dass es ein Kontrabass ist. Es ist in Wahrheit...
Oder ist eine Leiche drin?
Nein, es sind Golfschläger.
Ach
so. Aber es ist alles, was ich so brauche. Es ist auch ein Tennisschläger mit dabei. Ja, guck mal, die Leute gucken schon.
Den hast du jetzt immer, du hast jetzt immer deinen Golf- und Tennisschläger dabei, wenn du unterwegs bist oder was? Was bist du für ein dekadentes Stück?
Naja, solange du mir so schön hilfst, auf jeden Fall. Aber ansonsten nicht. Bist du denn gut hergekommen? Ich habe den Leuten gerade schon erzählt, dass wir hier grob irgendwo in Nordrhein-Westfalen sind, weil mal davon abgesehen, dass wir jetzt natürlich nicht den genauen Wohnort von Matze Ginter verraten wollen, könnte ich sowieso nicht genau beschreiben.
Ach, keine Ahnung. Wir müssen, glaube ich, sehr genau ins Mikro sprechen, weil dadurch, dass jetzt gleich auch noch mein Koffer dazukommt, ist hier so viel Rollalarm.
Ja, wobei ich kann den hier auch tragen. Nur das Ding da, das ist ein bisschen schwierig. Ja.
Das ist so unglaublich. Liebe Freunde, schönen guten Tag von meiner Stelle. Alex Schlüter hat Golfschläger und einen Tennisschläger dabei. Ich suche einen neuen Podcast-Partner. Ab sofort, Bewerbungen bitte.
Nee, komm, Leute, es ist doch was Schönes und ich finde, diese Folge, die hat auch eine ganz besondere Atmosphäre. Das hört ihr schon, unter anderem an den Rollen des Koffers, das hier auch die Nachbarschaft weckt. Aber es ist ein Homecoming. Es ist ein Homecoming. Weißt du noch, wann wir das letzte Mal hier waren?
Ja, das ist 2 Jahre her.
Folge 13. KMD Hashtag 13 war der letzte Besuch bei Matthias Ginter. Ich habe es mir gerade auf der Fahrt, jetzt komm, so schwer ist es auch nicht. Ich habe es mir gerade auf der Fahrt nochmal angehört. Und jetzt kehren wir also zurück. Der liebe Matze weiß schon, dass wir ihn besuchen. Er weiß noch nicht, dass er besonders großen Stauraum braucht. Aber das kriegt er schon hin. Also wir nehmen euch jetzt einfach mal mit. Das sieht doch gut aus.
Bin ich eigentlich bescheuert? Warum nehme ich denn nicht das Mikro und du kannst deinen Scheiß selber ziehen?
Diese Frage könnt ihr beantworten unter Hashtag KMD Podcast. Wir werden später, habe ich den Leuten gerade auch schon vorgestellt, natürlich auch noch über Leverkusen gegen Bayern sprechen. Da bin ich heute Morgen im Hotel aufgewacht. Da waren wir übrigens auch vor gut 2 Jahren das letzte Mal, ist mir dann aufgefallen, als wir mit Jonathan Tah Interview gemacht haben. Und heute war die Stimmung ein bisschen schlechter nach dem deutlichen Sieg der Bayern in der Bay Arena. Gutes Wetter haben sie hier, ne?
Hier gerade auf der Straße wegen deinen Golfschlägern. Es ist akut Gefahr im Verzug.
Ich halte es auch für durchaus möglich, dass du gleich noch von der Polizei abgefangen wirst, weil jemand wirklich denkt, dass du hier eine Leiche transportierst. Hast du dir die Hausnummer gemerkt da, ne?
Ja. Peinlich, jetzt kommen wir hier mit 1000 Sachen an.
Hey, ich habe hier einen kleinen Handgepäckskoffer. Ach ja, richtig, ja. Ja, er weiß, dass wir kommen. Ich lasse mal das Mikro an. Mal gucken, wie er so reagiert.
Ja, komm, du musst die Stille füllen jetzt.
Nee, ich will schon hören, was jetzt... Guck mal, ich kann mich nicht mehr hinter dieser Wand verstecken, weil ich einfach zu groß bin.
Bin ich richtig? Ich schau mal kurz nach.
Ich sag ja. Oh, die Tür geht auf. Leute, die Tür geht auf. Es sieht gut aus. Guten Tag. Ich habe einfach mir gedacht, ich hole die Zuschauer mal mit rein, die Zuhörer. Erstens, wie Benny meine Sachen schleppt und um auch gleich mal authentisch abzuholen, wie du so drauf bist. Leute, wir sind bei Matze Ginter angekommen.
Soll ich dir helfen?
Erstmal guten Tag.
Servus.
Was würdest du glauben, ist da drin?
Das sieht aus wie eine... Oh, Golf.
Kann man hier Golf spielen? Ja, das sind meine Klamotten, ich lasse ihn nur schleppen.
100 Meter weiter.
Okay. Siehst du, dann wird das ein richtig guter Tag. Leute, wir nehmen euch mit, wir machen kurze Pause, wir bauen das richtig große Besteck auf. Benny, du darfst vor. Und dann hören wir uns gleich wieder, KMD mit Matze Ginter.
So Leute, das ist doch die Stille, die Ruhe, die ihr von uns gewohnt seid, die ihr mittlerweile auch aus dem Wohnzimmer Ginter gewohnt seid. Stammhörer werden es wissen. Das hier ist mittlerweile sowas wie unsere zweite Heimadresse.
Außenstudio. Kicker Meets the Zone Außenstudio.
Außenstudio Ginter. Matze, nochmal ganz offiziell, schön, dass wir hier sein dürfen. Dass wir mal gerne wieder hier sein dürfen. Ja. Rückkehr nach, was waren es jetzt so, circa 2 Jahren?
2 Jahre, ne? Ja. Ja, freut mich auch. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr einen anderen nicht gefunden habt oder warum ich jetzt nochmal da zur Stelle bin, aber es freut mich sehr, also muss ich schon sagen.
Du warst direkt unsere erste Adresse.
Leo
Messi, jetzt bitte weghören. Natürlich wollten wir nur zu dir.
Wir fahren bei KMD die Philosophie, dass wir lieber mit jemandem noch ein zweites Mal quatschen. Und sind wir ehrlich, weil er es ja gerade gesagt hat, in den 2 Jahren ist ja auch ein bisschen was passiert.
Ja, das stimmt.
So ist ja nicht,
das stimmt,
ne? Ja. Viel passiert.
Ja. Hier hat sich ein bisschen was verändert.
Ja,
du hast
ein bisschen
Nachwuchs bekommen?
Ist ein bisschen kinderfreundlicher alles hier. Nicht so aufgeräumt, glaube ich, wie vor 2 Jahren. Aber ansonsten freuen wir uns natürlich auf den Nachwuchs, hält uns auf Trab, meine Frau und mich. Und hat sich einiges getan.
Also sagen wir mal so, Alex Schlüter hat sich vor allem so ein bisschen für generell, was hat sich so getan, interessiert. Mich konntet ihr gerade noch zurückhalten, dass ich nicht in dieses Zelt, was hier aufgebaut ist, einfach reingehe und für den Rest der Folge da drin bleibe. Das strahlt.
Ja, ist sehr gemütlich.
Also das ist so ein Zelt. Ich sehe es von
Zelt
hier
aus. Zelt ist jetzt übertrieben.
Ja, so was soll sich der Hörer jetzt vorstellen, dass da draußen jetzt ein Iglo-Zelt
Nein,
steht?
Nein, so ein kleines Zelt für Kiddies halt. Ja. So, und ich war quasi schon mit einem halben Oberschenkel war ich schon drin und dann hat mich Alex wieder rausgezogen, weil ich mich nicht immer so
mehr passt auch nicht
so
rein,
schlimm
als
benehmen
ein halber Oberschenkel.
Soll.
Ja. Der kleine Matteo, wie viel Schlafrhythmus lässt er jetzt zu?
Man muss sagen, er schläft relativ gut. Also er schläft, wir legen ihn meistens so um 7:30 abends hin zum Schlafen und er schläft bis 7:30 morgens. Also da sind wir schon sehr glücklich und zufrieden, dass das so gut klappt. Er hat noch einen Mittagsschlaf und was schlaftechnisch können wir uns nicht beschweren.
12 Stunden Schlaf, das ist der berühmte Benny-Zander-Schlafrhythmus.
Ja, also ich habe auch direkt...
Es gibt natürlich auch mal Ausnahmen mit den Zehen und so weiter, aber im Grunde genommen ist das wirklich sehr, sehr praktisch.
Mittagsschlaf und dann ab ins Zelt.
In der Schlafwissenschaft als der Zander-Schlafrhythmus bekannt, von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens und dann aber direkt in den Mittagsschlaf übergehen.
Ja.
Ist sehr gesund.
Matze, wie sieht denn so ein Montagmorgen dann aus, so mit Family? Heute ist trainingsfrei, korrekt?
Genau, ja. Heute ist eigentlich immer so der Papa-Sohn-Tag, wenn man das so sagen darf. Also natürlich während den englischen Wochen ging das jetzt letzte Saison nicht. Dieses Jahr haben wir jetzt nicht so viele englische Wochen, deswegen gibt's das öfters. Und das ist einfach reiner Sohn-Tag. Tag, sage ich jetzt einfach mal. Also wir gehen öfters mal in so Spielhallen oder unternehmen andere Dinge auf dem Bauernhof oder was man halt so macht mit kleinen Kindern und deswegen ist so der eine Tag eigentlich in der Woche immer ganz schön, mal andere Dinge zu machen.
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen, also 21 Monate
genau,
ist er jetzt alt.
Ja.
Wie zeichnen sich seine Interessen jetzt in diesem jungen Alter ab? Hast du schon ein Gefühl, da wächst ein Fußballer ran? Oder ist der Basketball interessanter? Oder ist es überhaupt gar kein Ball?
Doch, es ist ab und zu tatsächlich Fußball. Er nimmt aber auch oft den Ball in die Hand und wirft ihn einfach. Also es könnte auch Basketball werden.
Mit beiden zufrieden?
Ich wäre mit beidem zufrieden. Ich wäre mit allem zufrieden. Er interessiert sich natürlich, glaube ich, wie jeder Junge für Autos und für alles Mögliche, was natürlich mit Action zu tun hat. Und natürlich auch mit Tieren. Also wir haben 2 Katzen hier, die rennen dann auch mal Panik überflutet vor ihm weg. manchmal, wenn er hinter ihnen her sprintet. Aber das sind so die Interessen, die ich jetzt anfänglich mal herausgefunden habe.
Ich hab meinem Neffen vor, also ungefähr auch in dem Alter, habe ich ihm so einen kleinen Indoor-Basketballkorb mit Ball natürlich geschenkt zu Weihnachten. Und dann habe ich gedacht, es wird ein großartiges Weihnachtsfest, weil wir dann mit ihm so alle so in 1-2 Metern Entfernung aufgestellt auf den Korb werfen und er wird da dann eine Begeisterung für empfinden, dass man eben mal trifft und mal nicht. Also quasi die Liebe zum Basketball, die ich habe, dann auch erfahren. Und ich fand es ganz lustig, weil meine Schwester, also seine Mutter dann geworfen hat, ich geworfen habe und jetzt? Und er hat immer nur den Ball genommen und hat uns angeguckt und ist zum Korb gegangen und hat ihn halt reingelegt. Jedes Mal. Und er hat einfach nicht verstanden, warum wir so doof sind, uns 2 Meter wegzustellen, weil offensichtlich gibt es ja eine leichtere Lösung, diesen Ball da rein zu befördern. Also er hat die grundsätzliche Faszination noch nicht verstanden. Oder ich habe halt einfach das Spiel nicht gut genug verstanden. Aber wir sind auf einem guten Weg.
Ja. Scheint sehr auf jeden Fall ein gewisser Intellekt vorhanden zu sein.
Ja, so kann man es auch beschreiben.
Matze, viel ist passiert, seitdem wir das letzte Mal hier saßen. Wir müssen mit dem Allerwichtigsten anfangen, damit wir die Kuh gleich vom Eis haben, bevor wir hier locker weiter plauschen. Matthias Ginter Sportpark. Matthias Ginter Sportpark. Liebe Freunde,
das war ein Riesen-Event, sage ich euch.
Falls ihr das nicht mitbekommen habt, es ist ein Stadion benannt. Warte, ich muss nachgucken. Nach Matthias Ginter beim SC.
SC Marich, ja.
Ja. Bezirksligist, ja. Früher war es das Waldstadion, richtig?
Waldstadion, genau.
Und jetzt ist es der Matthias Ginter Sportpark. Nach dem Menschen da ist einfach ein Stadion benannt, Alexander.
Wie viel muss man zahlen, um
so ein Stadion zu bekommen? Ich muss tatsächlich sagen, ich hätte niemals gedacht, dass es so eine große Aktion oder Welle schlägt. Ne? Also mein Trauzeuge, mein bester Freund spielt dort. Ich habe auch sonst sehr, sehr viele Kollegen noch in der Mannschaft und bin auch sehr heimatverbunden. Also meine Eltern wohnen noch da, das ist ungefähr 10 Minuten von Freiburg. Ich habe früher auch immer dort gewohnt und ich war dann irgendwann mal frühstücken eben mit meinem besten Kollege und da kam es dann irgendwie so, ich weiß auch nicht warum, dass das irgendwie so eine Aktion werden könnte, weil sie einen neuen Kunstrasenplatz haben und ob man das nicht irgendwie... Jetzt haben sie einen Rasenplatz, einen Kunstrasenplatz, ob ich da nicht irgendwie, auch irgendwie was teilhaben will. Und dann haben wir eben mal so rumgeflaxt und das kam dann irgendwie ganz spontan im Sommer mal die Idee. Und freut mich natürlich wirklich riesig, dass das dann auch so umgesetzt wurde, weil das ist eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich. Gerade zu Lebzeiten normal ist das ja eher, wenn man dann mal verstorben ist, dass dann irgendwas nach einem benannt wird und das hat mich natürlich sehr, sehr glücklich gemacht, dass das dann relativ schnell dann auch so umgesetzt wurde.
Matthias Ginter Sportpark, das Alex Schlüter Stadion,
ja,
die Benny Zander Arena.
Nee, das müsste dann die Zander Arena sein.
Die Zander Arena.
Wo würde die stehen, in Zwickau?
Ja, entweder da oder Leipzig. Ich bin offen für Angebote.
Und dann schalten wir zum Spiel von RB in die Zander Arena. Das wäre schon, wäre nicht so schlecht. Ja, also wirklich nicht. Gab es so eine Einweihung?
Ja, die gab es. Ich war dann allerdings eben bei der Länderspielreise und die gab es dann. Ich habe dann ein Video rübergeschickt und haben dann allerdings 5-0 verloren. Es läuft nicht ganz so rund diese Saison, muss man sagen. Bisschen schwieriger. Ich glaube, sie sind letzter oder vorletzter, aber ich drücke natürlich die Daumen.
Ja gut, siehst mal so, der SC Freiburg hat jetzt auch nur 1-1 im neuen Stadion gespielt, im Europapark Park. Du hast mir den Floh ins Ohr gesetzt, ich habe am Wochenende
Europapark Stadion,
aber er hat gesagt, das Ding müsste Europapark Park heißen und seitdem kriege ich das nicht mehr raus und ich stand die letzten 3 Tage beim Sportradio im Studio, habe das aus Spaß gesagt, mein Co-Moderator Adrian Geiler, liebe Grüße an dieser Stelle, war sofort angefixt von dieser Idee, wir müssen nochmal mit dem SC Freiburg ins Gespräch gehen. Europapark ist doch viel besser als Europa-Park-Stadion.
Ich weiß nicht, ob wir das noch gewuppt kriegen, aber wir arbeiten an der Zander Arena. Lass uns doch über ein anderes 1:1 reden, nämlich das von euch, von Borussia Mönchengladbach, am Samstagabend. Ich sag dir mal ganz ehrlich, ich habe euch noch nicht begriffen in dieser Saison. Ihr macht gute Spiele, ihr macht weniger gute Spiele und das war jetzt wieder so ein Spiel mittendrin, wo man irgendwie sagen kann, da waren ja gute Phasen dabei, aber dann eben auch wieder nicht gegen eine angeschlagene Mannschaft. Mal erstmal mit Blick auf dieses Spiel, wie war dein eigener Eindruck?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich eigentlich einen guten Eindruck hatte. Ich glaube, jeder in der Mannschaft hat einen guten Eindruck. Gerade die erste Halbzeit war eigentlich sehr, sehr dominant, fand ich auch. Und
War dann natürlich sehr ärgerlich, dass wir mit der ersten Chance von Stuttgart gleich hinten liegen. Ich glaube, mit die einzige Chance überhaupt im ganzen Spiel. Und das war natürlich dann schwierig, weil sie halt dann auch defensiv und auch als gesamte Mannschaft einfach auch kompakt gestanden sind. Und wir haben dann versucht, einfach Lösungen zu finden, haben es dann geschafft noch vor der Pause. Nach der Pause war es dann nicht mehr so klar, ehrlicherweise. Aber ich glaube, mit der Leistung können wir zufrieden sein, aber mit dem Ergebnis natürlich überhaupt nicht, weil wir schon gerade nach den letzten beiden Siegen und Spielen auch natürlich ein anderes Ergebnis haben wollten. Aber ja, es war jetzt nicht alles verkehrt, aber natürlich wissen wir auch, dass das Fußball bekanntlich ein Ergebnissport ist und deswegen wollten wir natürlich auf jeden Fall gewinnen.
Also ihr seid weiter auf dem richtigen Weg, das nehme ich so richtig mit, ja, weil ihr habt unter anderem gegen Union verloren, da erinnere ich mich dran, haben wir mit DAZN übertragen, Bielefeld war dann so ein möglicher Wendepunkt, da weiß ich, dass wir
ja, darüber gesprochen also ich, haben. Jetzt zum Beispiel das Bielefeld-Spiel war jetzt zum Beispiel, fand ich ja persönlich jetzt nicht so berauschend wie jetzt das Spiel gegen Stuttgart.
Genau,
also,
genau.
Aber wir haben halt gewonnen und dann wurde das halt so.
Und das macht es für mich so schwer greifbar. Und dann holt ihr jetzt zuletzt Siege und dann gibt es jetzt, ja, das ist halt die Frage, ein Rückschlag, zumindest was das Ergebnis angeht, ist es natürlich nicht
zufriedenstellend. Hochwertige Siege, ne? Wolfsburg und Dortmund geschlagen.
Mit denen ich in dem Moment noch nicht gerechnet habe, aber das sah dann richtig gut aus.
Ja. Genau, also es waren halt, das wusste man von Anfang an, dass es halt vom Auftaktprogramm her in den ersten 7 Spieltagen halt 5 gegen 5 Europacup-Teilnehmer war. Das war uns bewusst, dass es sehr, sehr schwer wird. Aber wir haben uns jetzt, glaube ich, auch gefunden, die letzten 3 Spiele, würde ich mal sagen. Und deswegen glaube ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Wir haben drüber geredet und ich habe vor allen Dingen nach dem Spiel gegen Dortmund gesagt, jetzt erkenne ich auch einen Hütter-Fußball, also diesen Stil, da müssen wir natürlich auch gleich noch drüber reden, was der da reingebracht hat bei euch. Letztes Mal, als wir hier geredet haben, war Marco Rose gerade frisch da. Mhm. Jetzt haben wir eben wieder einen neuen Trainer und deine Erfahrungen, die wir dann hören wollen. Ihr habt gerade in der Zentrale jetzt 2 Jungs mit Kone und Zakaria, die da richtig was wegarbeiten. Also kann man schon sagen, jetzt ist der Stil der Mannschaft auch ein bisschen klarer zu erkennen, auch für euch innerhalb der Mannschaft etwas, was ihr jetzt genau so auf den Platz bringen wollt?
Ja, ich glaube, es gab verschiedene Umstellungen. Wir haben natürlich auch das System umgestellt auf Dreierkette. Wir haben jetzt auch wahnsinnig junge Spieler dabei, gerade auf den Außenbahnen, 2 18-Jährige mit Joe Skelly und Luca Netz. Wir haben eben auch mit Manu Kone jetzt auch einen sehr, sehr jungen Spieler dabei im Zentrum und harmoniert natürlich sehr, sehr gut mit Dennis Zakaria zusammen. Wie du gesagt hast, nehmen sie natürlich wahnsinnig viel weg mit ihrer Dynamik und vorne haben wir natürlich auch mit Prelem Bolo jetzt auch nochmal einen Spieler, der verletzt war, zu Beginn der Saison dazu bekommen quasi in den letzten 2-3 Spielen. Also es gab natürlich schon ein paar Umstellungen und ich glaube schon, dass die uns auch als Mannschaft einfach gut getan haben.
Die gehen dann damit einher, dass du den rechten Part in der Dreierkette spielst und ich habe mal nochmal in die Zahlen reingeguckt, mit Abstand meiste Ballaktionen dann vorgestern bei den Gladbachern, ich glaube so 130 oder so müssten es gewesen sein und auch interessant, zusammen mit Jonas Hofmann die meisten Abschlüsse
im Spiel. Ich hab den Stürmer in mir entdeckt.
Ja, wirklich, aus dem Spiel heraus.
Ja, ich war irgendwie, also gerade in der ersten Halbzeit haben wir es auch gut gespielt, von hinten raus, dass ich immer auch viel Platz gehabt habe und das nutze ich dann natürlich dann auch aus, wenn es mir angeboten wird und habe das dann versucht, in Vorlagen und Tore umzumünzen. Hat jetzt nicht ganz geklappt, aber das war schon nicht so schlecht, glaube ich, von uns als Mannschaft.
Jonas, war so ein Fernschussduell mit Mavropanos auf der anderen Seite. Ne?
Ja, der hätte vielleicht, wenn er aufs Tor kommt, wäre nicht so schlecht gekommen.
Ja. Du 5 Torschüsse, Jonas 5 Torschüsse und einer davon, nee, wobei der wird dann glaube ich gar nicht, wird er als Torschuss gezählt, wenn er drüber geht, der Freistoß? Ich komme immer mit dieser
Torschüsse übers Tor.
Ja, Torschüsse übers Tor, weil es gibt ja dann Torschüsse und Schüsse aufs Tor, das verwirrt mich immer so ein bisschen.
Also generell ist es ein Torschuss, wenn ich versuche aufs Tor zu schießen, die grobe Definition kann ich dir die Hand
und
geben.
Und Schüsse aufs Tor ist aber nicht, wenn du Alu triffst, das ist ja das Lustige, weil man damit kein Tor erzielen kann. Das ist eine etwas absurde Geschichte, egal. Aber Bist du jetzt in die nominellen Freistoßschützen damit aufgeholt?
Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt 4 Jahre, glaube ich, bin ich jetzt in Gladbach Und es gab jetzt noch nicht so viele Freistoßtore direkt. Und da habe ich gedacht, komm, das kann jetzt nicht so schwer sein. Jetzt muss ich mich auch mal probieren.
Ja, bei dem hast du dich richtig geärgert, ne? Also man konnte es ja danach sehen, den hebst du über die Mauer, grade, aber eben auch übers Tor.
Weil gerade als Verteidiger hatten wir jetzt nicht so viele Versuche. Mhm. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich erstmal wieder hinten anstellen, aber es ging leider einen Meter oder so drüber. Und ja, jetzt mal schauen, wer den nächsten schießt.
Wer sind denn die anderen da so, die da in der Verlosung sind?
Ich glaube, bisher hat eigentlich immer Lars Stindl geschossen. Okay. Schätze ich jetzt mal. Aber Jonas Hofmann, ich glaube, Patrick Herrmann hat auch schon öfters geschossen. Ja, mal schauen. Aber ich hab auch ein bisschen Selbstvertrauen getankt, tatsächlich in dem Thema, weil ich bei der Nationalmannschaft haben wir jetzt auch so einen Standard-Experten. Und ja, im Training lief es eigentlich nicht so schlecht. Da habe ich gedacht, jetzt komm, 89. Minute.
Den brauchen wir übrigens mal hier in diesem Podcast, den Mats Puttgereit.
Ja. Um mit uns zu trainieren oder um mit ihm zu sprechen?
Sowohl als auch. Also wir können 10 Minuten.
Was macht denn der mit einem?
Ja, denn macht das natürlich alles oder das meiste auf sehr wissenschaftlichen und statistischen und wirklich faktenbasierten Ergebnissen und Ereignissen. Und ja, nimmt Standards auf, kontrolliert auch alles, hat so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein System, wo das dann auch wirklich den Trall misst, die Geschwindigkeit und alles, also wirklich von A bis Z. Und ja, das ist wirklich sehr interessant gewesen.
Mega spannend. In der Situation müssen wir vielleicht die Hörer kurz abholen, die das Spiel nicht gesehen haben. Schande über euch, holt es nach. aber trotzdem beschreiben wir das natürlich gerne. Das war ein Freistoß, was waren so 18 Meter?
Ungefähr
ne?
Fast ein bisschen zu nah über die Mauer.
Ja, genau. Denn du hast, ich hab nämlich gedacht, dass du den auf die Torwart-Ecke ziehst. Du hast ihn dann drüber geschossen. War da dann auch der Freistoßexperte kurz in deinem Kopf, der dir vielleicht noch die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, den da oder dahin zu spielen? Macht der sowas auch?
Ja, auch. Aber ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe in den Wochen davor nie geübt, irgendwie aufs Torwart-Eck zu schießen. Also wahrscheinlich eine kleine Lücke in meinem Training. Muss ich mir ein bisschen nachholen. Aber ich war dann irgendwie so fixiert, das jetzt so zu machen, wie ich es jetzt auch trainiert habe. Aber ja.
Ja, spannendes Thema. Ich weiß noch, ich saß mit Michael Ballack während der EM da und ich habe noch das im Ohr, immer wenn einer zum Freistoß antritt, alles, was unter 20 Meter ist, weiß ich noch, wie der Capitano da saß und bei irgendeinem Spiel, ich kann gar nicht mehr genau sagen, welches es war, hat er sich aufgeregt darüber, dass die Jungs heutzutage die Kelle nicht mehr auspacken. Ich weiß nicht, ob er es genau so formuliert hat, aber ne, da hast man dann sofort die Assoziation mit Österreich und dem Ding, was er da reinpackt. Aber er hat das gesagt, Jungs, wenn ihr so nah dran seid, der fällt nicht mehr, ihr müsst es mit Gewaltversuch.
Ja, das haben wir tatsächlich, ich glaube, gegen Dortmund gab es auch zwei Situationen, wo sehr, sehr nah am Strafraum war, wo wir oft dann aufs Torwart-Eck geschossen haben. Also hat auch nicht geklappt. Ja. Deswegen es ist natürlich immer.
Es war ein schöner Ausgleich dann von Jonas Hofmann, der den Ball da rein donnert, Volley abnimmt. Auch schön, wie er da die Füße nochmal korrigiert, habe ich mir nochmal angeguckt. Also wie er nochmal seinen Stand ein ganz klein bisschen verändert, um ihn dann da so reinzusetzen. Ja, und über den Treffer von Mavropanos sollten wir vielleicht auch noch ein Wort verlieren. Denn vor der Länderspielpause hat er dieses Solo gehabt, ne? wo er den Ball reinzimmert jetzt oder wo er den Ball dann reinmacht nach dem Solo, jetzt trifft er aus der Distanz. Wir haben da letztens drüber gesprochen, ne? Über die torgefährlichen Verteidiger und du über die aus dem Spiel raus.
Ich habe natürlich recherchiert und das.
Ich habe ihn mir tatsächlich heute Morgen bei Kommunion geholt.
Ja?
Ja, ich habe mir verpflichtet.
Aber das ist jetzt eventuell der Moment, wo man im Aktienhandel, ich bin da nicht so drin, wo man sagt, oh, jetzt setzt du auf die Aktie, sie gerade.
Ich habe ihn nur ein bisschen über Marktwert geholt.
Okay, gut, und okay.
Ich schaue jetzt mal. Ne?
Okay, gut. Dann, okay.
Mein Lieber, wenn du zuhörst, hat übrigens hinten auch nochmal eine mega Grätsche ausgepackt. Also nicht nur mit dieser Torgefährlichkeit kann er dir Punkte bringen. Und ich habe in der Zeit mal recherchiert. Seit 2004 wird diese Statistik gewertet. Verteidiger-Tore aus dem Spiel heraus. Du kennst die Antwort auch noch nicht. Darum dürft ihr beide mitraten. Es gab überhaupt nur eine Saison und einen Verteidiger, der es mal geschafft hat, in einer Spielzeit mehr als 3 Tore aus dem Spiel heraus, also da, wo Mavropanos gerade auf einem guten Weg hin ist, zu erzielen. Ein Spieler. Wenn ihr auf den kommt, dann seid ihr wirklich verdammt gut.
Sind es Innenverteidiger oder Verteidiger?
Es geht um Verteidiger allgemein. Aber man kann bei ihm schon klar sagen, also er hat in der Saison auch ein bisschen offensiver gespielt, aber die allermeisten Spiele, und da werdet ihr mir beide nicht widersprechen, würde man bei ihm klar sagen, es ist ein Verteidiger.
Okay.
Boah. Es war, ich gebe euch eine Zeit.
Ja, warte Saison, mal.
Okay.
Ja, Saison 2017, 18.
Nee. Nicht? Nee. Wen hast du im Kopf gehabt?
ja, Naldo, aber Naldo ist wahrscheinlich ja nicht so aus dem Spiel.
Genau. Also Lucio hat das natürlich früher viel gemacht mit so Vorstößen, wie wir es jetzt dann auch erleben. Es war die Saison 2007, 2008, aber ich gebe euch den Hinweis, es war einer, der eher über außen.
2007, 2008.
Was sind Verein?
Zuhörer dürfen mitraten. Nächster Tipp, er ist heute noch in der Bundesliga in natürlich mittlerweile anderer Funktion, weil er seine aktive Karriere beendet hat, tätig.
2007, 2008.
Ich sage jetzt einfach mal Arne Friedrich.
Nee.
Er war's nicht. Hast du einen Verein?
Ja, das. Ich,
also oder ist das der nächste Tipp?
ich überlege, ob ich noch einen Zwischentipp habe. Er hat in dieser Saison 6 Tore aus dem Spiel heraus gemacht. Laut Transfermarkt 2 Tore als Linksaußen. Ansonsten würdet ihr aber auch klar sagen, das war ein linker Verteidiger.
Linker Verteidiger.
Ja, einer, der auch wirklich Weitschusstore erzielen konnte, der aber von der ganzen Statur her definitiv jetzt nicht von der Kategorie Mavropanos daherkommt.
Ich hätte jetzt Philipp Lahm als nächstes überlegt, aber der ist ja nicht in Funktion aktuell.
Ja. Max Eberl kann es nicht sein.
Nee, aber es, vom Typen her könnte es sogar, also jetzt. Und übrigens, jetzt gibt es den nächsten Tipp. Auch was die heutige Funktion angeht, gar nicht weit weg von dem, was Max Eberl bei euch ausführt.
Was haben wir denn da jetzt noch?
Spannend. Liebe Hörer, ihr müsst jetzt live mitraten, also, Hashtag KMD Podcast.
Marcel Janssen?
Nein.
Oh.
Aber jetzt waren wir ganz nah dran.
Marcel. Bei M hast du gezogen.
Bei Marcel hat er gezogen. Marcel Schäfer?
Korrekte Antwort. Korrekte Antwort. Stark. Heute beim VfL Wolfsburg. Ja. Also ich meine, obwohl ich natürlich auf Wolfsburg immer noch mal ein bisschen Blick mehr habe, bin ich auch nicht drauf gekommen. Also ich konnte euch jetzt, wobei eigentlich habe ich das gut gemacht. Ich habe gestern mit unserem Datenmann, Freddy Tappe, Tabstats, liebe Grüße, gefachsimpelt und ich stand viel mehr auf dem Schlauch als ihr. Ich bin überhaupt nicht drauf gekommen. Ja. Er hat dann irgendwann durchblicken lassen, dass es offensichtlich mit dem VfL Wolfsburg zu tun hat. Dann war ich erst bei Alex Mandlung und dann habe ich gedacht, Jörg Schmatke, nee Quatsch, weil er mir dann gesagt hat, wer ist denn jetzt in der Funktion? Holger Ballwanz, der jetzt Fanbeauftragter ist, ich bin überhaupt nicht drauf gekommen. Aber ja, stark
erraten. Aber die Statistik, mehr als 3 Tore.
Genau, aus dem Spiel heraus. Ne? Weil Standards, klar, ich weiß gar nicht, was deine torreichste Saison gewesen 3, ist.
Ich hatte mal 5 und davon 3 aus dem Spiel raus.
Genau, weil daran, da klingelt es.
Das gibt es häufiger. Das gab es häufiger mal, aber du musst, um so richtig in die glorreiche Etage zu kommen, musst du mehr als 3.
Ja, ich wollte gerade sagen, also dann in Kicker Meets Saison Folge 463 werden wir dieses Ratespiel mit irgendeinem, der gerade in einem Nachwuchsleistungszentrum machen und dann wird Matthias Ginter die richtige Antwort sein, weil du ja den Stürmer in dir entdeckt hast.
Ja. Schauen wir mal.
Wobei, da habe ich wirklich noch eine Frage. Also jetzt Dreierkette, wann habt ihr umgestellt? Zu Bielefeld?
Nee. Achso, Bielefeld war mal, genau, aber mit einer anderen Anordnung noch. Ja. Und ja, so richtig mit der Anordnung, wie wir jetzt spielen, eigentlich erst gegen Dortmund tatsächlich.
Okay, und wie macht das dann der Trainer, beziehungsweise kommt das komplett von ihm? Ich habe ja Angst, dass wir hier so Interferenzen haben, deswegen lege ich mein Handy mal ein bisschen weiter weg.
Natürlich.
Oder kommt das auch aus der Mannschaft heraus? Lass uns mal Dreierkette spielen.
Es gibt, natürlich spricht man darüber. Natürlich kommt die erste Idee eigentlich immer auch vom Trainer. Er fragt uns natürlich, wie wir das also sehen, wie wir das System auch so sehen. Und es war dann eben so, dass wir gerade gegen Dortmund, die ja dann auch gerne mit 2 Stürmern spielen und mit Raute, dass das dann vielleicht ganz gut passen würde. Und da das ganz gut gepasst hat, haben wir es dann eigentlich auch so beibehalten.
Erstmal. Ist dann der rechte Part, hast du bei deiner Nationalmannschaft ja auch gespielt, da war Mats Hummels in der Mitte. Mhm. Deine Lieblingsposition oder fändest du das Zentrum eigentlich sogar noch ein bisschen schöner?
Ich muss sagen, ich finde es halbrecht schon ein bisschen besser, weil ich dann einfach auch ein bisschen offensiver spielen kann, ein bisschen weiter vorne spielen kann und dann eben auch den Stürmer in mir im Herzen ein bisschen besser ausleben kann. Spaß beiseite. Ich glaube, dass das eigentlich eine ganz, ganz coole Position ist, weil es halt so ein Zwischending ist zwischen Innenverteidiger, Sechser, Außenverteidiger, also die Position, die ich eigentlich in meiner Karriere gespielt habe und dass das so der Halbrechte ist, eigentlich so. Genau, zwischendrin, würde ich jetzt mal sagen.
Wobei, das ist wirklich nicht so leicht. Ne? Jetzt hat man gemerkt, dass du dann auch mit Selbstbewusstsein mal vorne mit reingehst und sagst, na klar, wenn ich offen gelassen werde, dann nutze ich genau diesen Raum vor mir. Aber jetzt kommt der kritische Teil in dieser Folge. Ich hatte bei der AM, du darfst mich korrigieren, nicht immer den Eindruck, dass du da so entschlossen warst. Denn da gab es ja auch Spiele, in denen ihr
klar mehr Ballbesitz hattet, in denen dann der Gegner tiefer gestanden hat. Und manchmal hatte ich das Gefühl, da bist du jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wie viel gehe ich denn jetzt in diesen Raum vor mir rein? Oder wie viel spiele ich dann doch lieber auf einen Toni Kroos, der da eventuell dann das nach vorne Denkende noch ein bisschen mehr hat? Liege ich da falsch? Hast du da jetzt erst
Den Schritt habe ich schon früher gemacht. Es ging da ehrlich gesagt eher auch gegnerbezogen. Gerade in den ersten beiden Spielen, zum Beispiel gegen Frankreich und Portugal, war das so gegeben. Gegen Ungarn und England war es anders, weil sie gerade gegen England zum Beispiel 3-3 angelaufen sind vorne mit drei Stürmern oder mit den Außenstürmern. Sie haben dann gegen uns auch Fünferkette gespielt in Wembley. Deswegen war es schwieriger. Genauso wie, glaube ich, auch gegen Mitte, zweite Halbzeit, als Stuttgart auch zum Beispiel jetzt vorgestern umgestellt hat, war jetzt auch nicht mehr so, weil sie halt dann auch umgestellt haben. Und das ist halt natürlich auch ein bisschen gegnerabhängig, wie weit man dann als Innenverteidiger auch wirklich das Risiko eingeht und die Defensive, die Hauptaufgabe, sage ich jetzt mal, nicht zu vernachlässigen. Deswegen ist das auch immer ein Stück weit gegnerabhängig, aber wie gesagt, gerade gegen die Spiele am Anfang der EM war das dann schon noch gegeben.
Wie viele Freiheiten gibt einem der Trainer da?
Das haben wir auch gerade gefragt.
Sowohl jetzt natürlich Jogi Löw in der Nationalmannschaft, jetzt Hansi Flick dann, als auch Adi Hütter. Also diese Entscheidung ist ja dann doch auf dem Platz für dich, einerseits aus der Situation heraus spontan zu erfolgen, zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite kann natürlich ein Trainer auch sagen, geh immer, wenn du die Chance siehst, rein. Oder nein, ich will nicht, dass du das Risiko gehst, dass hinter dir dann nach einem Ballverlust das Loch da ist.
Ja, es kommt, natürlich gibt der Trainer Vorgaben. Es ist natürlich dann immer auch situationsabhängig. Man will natürlich gerade Jogi Löw oder Hansi Flick oder jetzt auch Adi Hütter, Marco Rose war auch so ein Typ, einfach dieses schnelle, vertikale Spiel. Deswegen ist es, wenn man Platz hat, schon so, glaube ich zumindest auch gewünscht, nach vorne zu spielen und auch anzutrippeln, wenn man Platz hat. Deswegen ist es natürlich dann auch wichtig, wenn ein Innenverteidiger vorne ist, dass man gerade mit unseren beiden Sechsern jetzt aktuell, dass man dann auch abgesichert wird, dass man dann nicht so anfällig ist für Konter. Und ich glaube, dass das eigentlich jetzt auch gut geklappt hat, jetzt die letzten Spiele.
Komm, wir machen, bevor wir gleich zu Gladbach zurückkehren, wenn wir einmal beim Thema Nationalmannschaft sind, das nochmal rund. Das war eine eigenartige EM. So kann man es vielleicht formulieren, auch weil über allem stand, es ist halt das letzte Turnier mit Jogi Löw und dann ist es eine EM, die es in dem Format auch so nicht gab. Wie hast denn du die abgeheftet, dieses Turnier? In welchem Aktenordner liegt sie?
Ja, natürlich über allem natürlich schon auch eine gewisse Enttäuschung einfach, weil es halt nicht so weit ging, wie wir uns das alle gewünscht haben. Wir haben vom Gefühl her war einfach mehr drin. Gerade auch das Spiel gegen England war jetzt nicht so, dass sie uns an die Wand gespielt hätten oder dass sie uns irgendwie überlegen waren. Es war einfach, wer das erste Tor macht, wird es wahrscheinlich gewinnen. Leider haben wir es nicht gemacht, England hat es gemacht und das war irgendwie so ein Spiel, wo wir gesagt haben, es war gefühlt einfach mehr drin und das ist natürlich sehr, sehr enttäuschend im Nachhinein. Grundsätzlich war es, glaube ich, für alle Fußballfans wieder schön, dass Fans da waren, dass wieder Atmosphäre im Stadion war. Das war wirklich Wahnsinn und ich glaube, wir haben auch die Unterstützung auch von zu Hause aus gespürt, dass die Fans auch wieder Bock und Lust haben auf Fußball und wie gesagt, im Großen und Ganzen natürlich nicht so berauschend, aber es gab auch das eine oder andere Positive.
Wie laufen dann die Stunden, ich sag mal so grob die 24 Stunden nach so einem Spiel, so einem Ausscheiden gegen England ab? Wie reist man dann einzeln voneinander ab? Gibt es nochmal eine letzte Besprechung? War ja in dem Fall auch was Besonderes, weil Jogi Löw sich ja wahrscheinlich auch verabschiedet hat.
Genau, wir sind dann nach dem Spiel direkt nach Hause geflogen. Gab dann eben noch die Verabschiedung und eine Ansprache und mir persönlich ging es so, als ich dann am nächsten Morgen die Sachen packen musste, es war irgendwie surreal, so irgendwie, das war's jetzt irgendwie. Das war wirklich, hat auch so 2, 3, 4 Tage bestimmt sicher gedauert, um irgendwie das einigermaßen jetzt zu realisieren, dass das jetzt das Turnier jetzt wirklich vorbei ist, weil man dann auch die anderen Spiele wieder gesehen hat und die anderen spielen weiter und man ist jetzt auf einmal zu Hause. Das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl gewesen.
Wie hat der Dauerbundestrainer sich von euch verabschiedet. Du brauchst jetzt gar nicht in die großen Details gehen, das soll unter euch bleiben, aber wie muss ich mir so eine Ansprache von Jogi Löw vorstellen? Logischerweise sind alle enttäuscht und dann ist es halt aber auch noch in dem Moment halt auch noch, Jungs, war trotzdem eine schöne Zeit und wir haben schöne Dinge gemeinsam erlebt. Das ist ja irgendwie auch so eine komische Gemengelage.
Ja, war natürlich sehr emotional. Ich glaube für ihn nach, keine Ahnung, 15 Jahren oder 17 Jahren generell beim DFB auch eine riesen Leistung auch einfach vollbracht. Auch wenn die letzten Jahre jetzt nicht so erfolgreich waren. Aber ich glaube, dass er wahnsinnig viel auch beigesteuert hat für den Fußball an sich in Deutschland und es war natürlich ein komisches Gefühl. Man wollte ihm schon so ein bisschen auch einen guten Abschied bereiten, was dann letzten Endes nicht so funktioniert hat. Und aber ich glaube trotzdem kann er auf das Gezeigte oder Geleistete schon stolz sein.
Versucht die CDU mit Angela Merkel auch gerade und das gelingt nur so
Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn sich so ein Klassenlehrer verabschiedet, weil es ist dann irgendwie doch nochmal was anderes. Als Vereinsspieler, sage ich jetzt mal, ist man das einfach auch gewöhnter, einfach weil das Geschäft so ist, wie es ist. Aber dann Bundestrainer oder Nationaltrainer sind länger im Amt und der war besonders lange im Amt und irgendwie hat der ja nun deine ganze Länderspielkarriere, war der halt da. Und
es war ganz, ganz komisch jetzt auch beim ersten Mal jetzt mit Hansi Flick. So, für uns alle war das komisch, weil wir alle nur Länderspiele unter Jogi Löw hatten und jetzt ist es halt was anderes. Das war schon ein bisschen ein komisches Gefühl, aber wir sind alle sehr, sehr froh und auch bereit, einfach auf was Neues einzugehen, auf neue Dinge und deswegen glaube ich, kann man auch ganz gut in die Zukunft schauen.
Jetzt unabhängig vom Fußball, vom Stil, wie er dann spielen lässt, gibt es was sich jetzt bei diesen Länderspielen, auch bei dem, was davor passiert, schon konkret verändert hat, dass man merkt, ach guck, das ist jetzt auf einmal mit Hansi Flick anders?
Ja, natürlich hat jeder Trainer andere Ansätze, andere Spielphilosophien, auch andere Trainingsmethoden. Das ist, glaube ich, ganz normal im Grunde genommen. Ja, also es hat sich natürlich schon was verändert, auf der anderen Seite hat sich dann doch nicht so viel verändert, weil halt dann doch die Spiele dann auch relativ ähnlich sind und aber wie gesagt, wir hatten jetzt natürlich einen super Start, jetzt auch nach der EM, haben eigentlich in allen Spielen mehr oder weniger auch überzeugt und deswegen, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, ist es eigentlich ganz gut, dass wir jetzt ein bisschen beruhigter in die Zukunft schauen können.
Und mit den Youngstern bist du plötzlich der endgültig Arrivierte, ne? Also die werden immer jünger da.
Ja, also ich bin auch schon so ein bisschen erschrocken, als ich dann die Jahrgänge gesehen habe, so 2004 oder so. Oder 2002, wo man gerade so irgendwie als kleiner Junge im Stadion war und dann in der Zeit seid ihr also geboren.
Sprechen nicht so Jamal Musiala, sagen dir, Herr Ginter, hallo, schön, Sie hier bei dieser
Länderspielreise. So alt bin ich noch nicht.
Herr Ginter, wie geht es Ihnen?
Kann ich Ihnen noch etwas vom Bäcker mitbringen?
Wie geht es Ihrer Hüfte? Nee, so alt bin ich noch nicht tatsächlich, aber ist schon witzig. Aber so ist halt der Lauf der Zeit. Ne?
Und dann hast du...
Werdet ihr beide wahrscheinlich auch so
es geht einigermaßen los. Es geht jetzt langsam los, dass Sportreporter jahrelang, ich habe ja nun sehr früh die ersten Spiele kommentieren dürfen, und dann war das auch noch viele, viele Jahre danach, war ich immer mit so noch der Jüngere. So. Und jetzt geht das aber langsam los, dass da die Jungs nachkommen, die scharren mit den Hufen, die wollen dem Zander an den Kragen. Muss ich mich wieder beweisen.
Dem Zander an den Kragen.
Ja, sehr gut. Ja, aber du behaupte dich.
Junge. Ja,
mit deinen Methoden, über die wir irgendwann mal einen ganz eigenen Podcast
machen. Ja, höchst fragwürdig. Ja.
Du hast ja dann entsprechend doppelt neu erlebt. Ja. Neu in der Nationalmannschaft mit Hansi Flick und neuer Trainer im Verein mit Adi Hütter. Wie können wir uns das vorstellen? Gibt es da dann ebenfalls eine erste Rede, bei der Adi Hütter zur Mannschaft spricht und sagt, Dach, Leute, ich bin der Neue, Folgendes passiert jetzt hier anders oder gibt es Einzelgespräche?
Ja, also ich war dann nach der EM natürlich noch nicht gleich dabei.
Stimmt,
aber es gab dann schon ein Einzelgespräch dann auch mit dem neuen Vereinstrainer, was er so vorhat, wie er spielen lassen will, wie er sich das alles so vorstellt im neuen Verein.
Aber auch das würde ich jetzt mal als ganz normal abstempeln. Also es war ein gutes Gespräch und genauso wie mit dem Bundestrainer ist es war auch ein gutes Gespräch und deswegen glaube ich, dass das ja bei einem Trainerwechsel, bei zwei Trainerwechseln ist es nochmal extremer, weil man nie genau weiß, so was dann wirklich erwartet wird, was er da auch vorhat. Aber ja, ich kann mich nicht beschweren.
Werbung. Willst du deine Bundesliga-Wetten vor der Abgabe mit den Expertentipps der Tipico-Redaktion vergleichen? Dann nutze jetzt die kostenlosen Spieltagsprognosen auf tipico.de/wett-tipps. Für Neukunden gibt es außerdem einen Willkommensbonus von bis zu 100 Euro. Tipico, das Original. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
Wie hatten sich Marco Rose von euch verabschiedet, wenn wir jetzt gerade beim Thema Trainer sind?
Das war nach dem letzten Spiel gegen Bremen, als wir in Bremen gespielt haben, hatten wir dann auf der Rückreise nochmal eine kleine Abschlussfeier oder ja, ein Treffen nochmal. War ja nicht möglich wegen Corona, aber er hat sich dann natürlich vor der Mannschaft auch nochmal verabschiedet und mit seinem Trainerteam. War natürlich auch sehr emotional, auch wenn es jetzt nicht ganz so lange war mit den 2 Jahren, aber es war natürlich trotzdem sehr, sehr ja, inniges Verhältnis, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, man hat das natürlich dann, war man natürlich noch im ersten Moment auch traurig oder enttäuscht, dass das jetzt wirklich schon vorbei ist und weil er natürlich auch ein Top-Trainer ist und natürlich auch ein Top-Mensch oder Persönlichkeit ist. Aber ja, das war dann natürlich sehr, sehr bitter, aber es ist im Fußball noch so, dass man dann halt meistens mit Leuten auch nur eine bestimmte Zeit halt dann zusammenarbeiten.
Ist bei dir ja eigentlich kurios. Du bist jetzt schon eine ganze Weile bei Borussia Mönchengladbach. Als wir hier das letzte Mal gesessen hatten, gab es gerade den Wechsel Hacking weg, Rose neu. Das heißt also, du bist eine Art Konstante, hast aber jetzt diesen Wechsel schon mehrfach erlebt. Es muss gerade in der Phase, in der dann noch nicht offiziell war, geht jetzt Marco Rose zur anderen Borussia oder eben nicht, schon für euch innerhalb der Mannschaft auch schwer gewesen sein, oder? Also mit Jonas haben wir mal drüber geredet, in der Phase war für ihn natürlich auch echt schwierig. Er hat so ein bisschen angedeutet, dass ihr da ja im Endeffekt auch zwischen den Stühlen gestanden oder gesessen habt.
Ja, man hat natürlich auch so ein bisschen mitbekommen, dass das so ein bisschen gemunkelt wird und das sein könnte und man hat das alles irgendwie so beiseite geschoben, weil man natürlich logischerweise das sich auf das Fußballkonzert, das ja weiterläuft, konzentrieren will und es war natürlich eine schwierige Zeit. Ich glaube, die Ergebnisse sind jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das irgendwas damit zu tun hätte, auch wenn wir uns das jetzt natürlich nicht alles nur darauf schieben können. Ich glaube, wir haben trotzdem alles versucht, irgendwie zu gewinnen, aber vielleicht ja, hat es bei dem einen oder anderen vielleicht dann doch ein paar Prozent gefehlt, weil wir doch schon so ein eingeschworener Haufen waren und wir haben trotzdem noch Spiele gewonnen, eben gegen Dortmund und gegen Bayern, dann im Beginn des Jahres sind dann auch in der Champions League weitergekommen und es ist irgendwie dann doch so ein bisschen komisch gelaufen, verrückt gelaufen, aber
ist ja vielleicht auch nicht zu vermeiden, oder? Ich meine, man kann ja Marco Rose da auch schwer die Schuld für geben.
Nee,
der hat sich ja nun auch nicht zu Schulden kommen lassen.
Genau.
Nur, gerade weil du ja sagst, und das hat man ja gemerkt, ich finde, das ist ja weiterhin eine große Stärke bei euch. Ihr seid ein eingeschworener Haufen, da muss der Trainer dann ja auch dazugehören. Und dann ist da ein großes Thema, das irgendwie über allem schwebt. Ich stelle mir das psychologisch zumindest ganz, ganz schwierig vor, wenn du sagst, so, wir vertrauen uns hier hundertprozentig alle und das macht uns stark, aber kann sein, dass der Trainer da schon Entscheidungen getroffen hat, die er uns noch nicht mitteilen kann oder zumindest das nicht will, wie auch immer. Ne? Das muss ja also ein paar Prozent bröckeln lassen.
Wir haben natürlich auch auch davor hat nicht alles in Grund und Boden gespielt. Wir haben halt auch viele enge Spiele dann gewonnen, auch auf unsere Seite gezogen und diese engen Spiele sind halt dann danach nicht mehr auch so auf unsere Seite gekommen. Das kann natürlich auch an vielen oder liegt wahrscheinlich an wahnsinnig vielen anderen Dingen, aber wahrscheinlich dann halt auch ein Stück weit dann auch daran. Aber ja, es ist jetzt Geschichte, es ist jetzt vorbei. Ich glaube, dass wir schon genug drüber gesprochen haben, auch im Verein. Und ja, dass wir da versuchen, natürlich jetzt da wieder neu anzugreifen, auch wenn das natürlich dann am Ende natürlich enttäuschend war, dass wir dann irgendwie noch aus den, nicht nur aus den Champions League Plätzen, sondern generell auch ganz Europa Plätzen rausgefallen sind.
Ja, am Ende zeigt es, ne? Fußballteams sind komisch und sind irgendwie so auch so sehr sensible Gebilde, die man einfach nicht durchdringt. Also,
ja, was ja auch gut ist. Ja. Also das zeigt ja auch andersrum, dass es nicht nur individuelle Klasse ist, wie man sie jetzt in Paris vorfindet, sondern dass auch noch ein bisschen mehr dazu gehört und ein Mannschaftszusammenhalt da sein muss. Und ich meine, im Endeffekt kann man ja jetzt wirklich positiv sagen, dass ihr im Kern zusammengeblieben seid, dass ihr den Trainer verloren habt, ja, aber dass ihr im Kern zusammengeblieben seid. Und mal ganz ehrlich, also Benni und ich tauschen uns ja nun auch immer mal, selbst wenn das Mikro nicht an ist, aus. Und war ja so. Wir haben auch nach dem Gespräch mit Jonas Hofmann gesagt,
hätte ich keinen Cent
also diese tolle Mannschaft, die kann der Eberl nicht zusammenhalten, weil ihr einfach zu gut wart und zu viele talentierte Leute habt, als das für uns vorstellbar war, dass da nicht zumindest bei ein, zwei Leuten das Angebot zu gut ist, so dass ihr geht. Und jetzt seid ihr doch wieder zusammen. Hast du das gleiche Gefühl gehabt? Ich meine, du bist selber natürlich jemand, der dann auch umgarnt ist von anderen Vereinen. Und wie gesagt, Flo Neuhaus, Jonas Hofmann, Thüram und Co. Zacharia, es gab ja um jeden Gerüchte. Gibt es Gespräche innerhalb der Mannschaft, dass man sagt, Leute, wenn, dann bleiben wir alle? Oder ist das was, was auch so ein bisschen über der Mannschaft schwebt und am Ende kommt man nach der Sommerpause plus EM wieder und sagt, ach guck mal, wir sind auch noch, doch noch alle zusammen?
Nee, also Thema in der Mannschaft war es nie. Wir haben... Gerade wenn man andere Mannschaften nochmal betrachtet, wo wahrscheinlich der Unruhepegel größer ist als jetzt in Gladbach, das ist ganz normal in dem Bereich, in dem Geschäft, dass das immer mal wieder Gerüchte gibt, immer mal wieder Spieler mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht werden. Ich glaube, dass das ganz normal ist und das ist bei uns, wie gesagt, auch nie irgendwie ein großes Thema gewesen oder ein großer Unruhestifter. Wie gesagt, in anderen Mannschaften ist das nochmal ein ganz anderes Thema, aber das war, würde ich jetzt sagen, nie so wirklich ein großes Thema.
Mach für uns mal plastisch, Alex hat es vorhin schon gesagt, er versucht das noch so ein bisschen zu durchdringen viele versuchen irgendwie Gladbach in dieser Saison noch zu durchdringen. Mhm. Was ist denn konkret auf dem Feld auch an Vorgaben und so weiter anders unter Adi Hütter als unter Marco Rose? Wie hat sich denn der Fußball verändert, den der neue Coach von euch sehen will?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es wahnsinnig viel anders ist. Ich glaube, sie ähneln sich schon in vielen Bereichen, gerade gegen den Ball. Viel Intensität, viel hohes Anlaufen auch, viel Gegner unter Druck setzen, Gegner stressen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Auch mit dem Ball ist es jetzt vielleicht ein, zwei Details anders, aber ansonsten auch vertikales Spiel, schnelle Bälle nach vorne, so schnell wie möglich halt zum Torabschluss kommen. Also es ist, glaube ich, relativ ähnlich und ich glaube auch, dass der Stil, der eigentlich erst durch Marco Rose eigentlich reingebracht wurde, auch nicht so schlecht zu uns passt, würde ich jetzt mal sagen.
Die Veränderung von Hacking zu Rose war größer als jetzt, ne?
Genau, würde ich schon sagen. Nicht, dass es bei Dieter Hacking jetzt schlecht war. Wir waren ja auch, glaube ich, Fünfter geworden in der Saison. Aber es war dann ein anderer Stil und wir haben da einfach nochmal eine andere Komponente einfach auch dazu bekommen, mit der Intensität auch und natürlich auch neue Spieler dazu bekommen, auch gute Spieler und deswegen ist es, weil wir jetzt halt auch einfach jetzt keinen großen Umbruch haben, weil wir jetzt so zusammengeblieben sind, war jetzt die Umstellung dieses Jahr, würde ich jetzt mal sagen, nicht ganz so groß.
Hattest du schon jemals die Situation, dass wir, was haben wir jetzt, Mitte Oktober müsste jetzt sein, ne? Dass der Vertrag in ein paar Monaten ausläuft? Gab es das in deiner Karriere schon mal?
Das gab es noch nie, ne? Ist auch sehr ungewohnt, muss ich sagen, für mich.
Aber wie fühlt sich das an? Also...
Ja.
Hast ein schönes Haus hier.
Family, ne? Ja. Haustiere, also sieht alles sehr gesettelt aus. So.
Ja, ja, ist natürlich auch für mich ein bisschen schwierig, weil, wie du gerade gesagt hast, das erste Mal so in der Karriere ist, dass der Vertrag am Ende des Jahres ausläuft und man als Verein und natürlich auch als Spieler eher Planungssicherheit will und auch gerne Planungssicherheit hat, weil man ja nie weiß, im Fußball ist es so schnell lebig, von heute auf morgen kann sich gefühlt alles verändern, aber die Situation ist jetzt eben so wie sie ist und ja, man wird sehen, was die nächsten Wochen und Monate bringen, aber ja, im Endeffekt bin ich da jetzt auch niemand, der sich da jetzt den Kopf zerbricht. Ich versuche einfach meine Leistung zu bringen, bin da eigentlich auch relativ entspannt, aber ist natürlich ein bisschen ungewohnt, ja.
Ja, ist auch nur normal. Heißt aber, wenn ich jetzt so ein bisschen mutmaßen darf, grundsätzlich musst du für dich auch, also was Max Eberl und Co. wollen, ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber musst du für dich jetzt so ein bisschen abwägen, hier habe ich eine gewisse Wohlfühloase, wo ich auch einfach weiß, ich bringe meine Leistung, weil das Umfeld passt und du bist gesettelt. Das ist ja, du bist ja definitiv ein Typ, dem das auch wichtig ist. Auf der anderen Seite weiß man aber natürlich nicht, was da noch gehen würde. Ne? Also man muss ja offen sein. Das ist wahrscheinlich die Situation, in der du dich gerade befindest.
Ja, auch. Natürlich auch die Vereinssituation. Ich glaube, dass in den letzten Jahr generell wahnsinnig viel auch passiert ist bei uns im Verein. Man hat Spieler schon verpflichtet, man hat schon wahnsinnig viel Geld auch ausgegeben, hat den Trainer gewechselt. Ich glaube, man hat jetzt auch ein paar Verträge verlängert am Anfang des Jahres, also über, glaube ich, um die 25 Millionen schon ausgegeben. Dazu noch Corona, dazu noch keinen Spieler verkauft, wo man Einnahmen hätte haben können. Also ich weiß jetzt nicht die ganz genauen Zahlen vom Verein, aber es ist natürlich schon so, dass sicher auch eine Rolle spielt. Aber ja, im Grunde genommen wird man sich natürlich die nächsten Wochen, Monate auch mal zusammensetzen, auch mal Gedanken machen, wie es persönlich einfach weiterläuft, weil ich werde jetzt dann auch im Januar 28, wie du gerade gesagt hast, also ich bin jetzt auch keiner mehr, der noch 5 Verträge hat. Also man wird sich einfach mal auch Gedanken machen jetzt die nächsten Wochen. Aber ja, ich bin da, wie gesagt, eigentlich so weit es geht, so gut es geht, entspannt.
Ja, und das ist dann für dich wahrscheinlich auch, ich erinnere mich gerade, kommt mir dieses Zitat von Chris Kramer in den Kopf, der bei uns im Podcast gesagt hat, mir haben die immer alle erzählt, geil, Auslandssemester und so weiter und ich muss mal weg. Und er hat immer gesagt, nee, hier habe ich meine Freunde, hier fühle ich mich wohl, die Bundesliga, wie hat er nochmal gesagt, ist für mich das Geilste. Ja, mit Fans und so weiter. Das sind ja alles Gedanken, die man sich als ein deutscher Nationalspieler einfach macht. Ne? Ist nochmal so ein Step was man nochmal will? Oder gibt es einfach andere Prioritäten? Hier kann man auch gut Fußball spielen. Ne?
Ja, also ich war jetzt noch nie jemand, oder der gesagt hat, ich muss jetzt unbedingt ins Ausland, ähnlich wie bei Chris wahrscheinlich auch war. Oder ich muss in der Liga spielen oder zu dem Verein. Ja, es war nie wirklich das Thema. Aber wie gesagt, man wird das einfach nochmal abwägen in den nächsten Wochen. Ich glaube, ich war als Kind Freiburg- und Dortmund-Fan. Bei beiden habe ich schon gespielt. Deswegen gibt es jetzt keine Präferenzen mehr, was Vereine oder.
Alles nur noch Bonus.
Ja, ich wollte sagen, die Checkliste früh voll gemacht.
Also ich glaube. Grundsätzlich sind Vereine natürlich auch wahnsinnig, gibt es natürlich viele Komponenten, die wichtig sind. Es gibt die Komponente natürlich mit der Mannschaft, das Potenzial mit dem Trainerteam, mit den Fans, mit dem Umfeld von einem Verein, natürlich auch die Ambitionen, die man hat. Das sind alles so Komponenten, die natürlich dann eine Rolle spielen.
Und um das nochmal erklären zu lassen, Max Eberl hat dir dann jetzt in der Sommerpause erklärt, dass durch diese Corona-Situation und natürlich ausgebliebene Einnahmen da deutlich mehr finanzielle Problematik schwierig ist, sofort zu verlängern und hat das erstmal aufgeschoben, kann man das so sagen? Also ihr habt ja zumindest Gespräche geführt.
Ja, ich glaube, Max Eberl hat das schon öfters auch gesagt, dass es eben, wie ich auch vorher gesagt habe, dass man halt schon das ein oder andere ausgegeben hat, dass man natürlich dann mit den ganzen Umständen, die ja auch wirklich nicht vorhersehbar waren, jetzt nicht so in der Lage war oder ist, irgendwas Großartiges mir vorzulegen. Ja, auch wenn ich jetzt noch nie irgendwie irgendwas, also was gefordert hätte, was Unmoralisches oder was auch immer, wir haben jetzt noch nicht irgendwie über Zahlen gesprochen oder sonstiges. Es ist einfach so, die Situation, wie sie ist. Ich glaube, da kann jetzt wirklich niemand was dafür. Und
es ist jetzt nicht nur bei mir so, es gibt viele, viele Spieler, das vor 3-4 Jahren unvorstellbar wäre, wenn der Vertrag im Sommer ausläuft, aber das ist jetzt halt mittlerweile so und ich glaube, das ist für alle ein bisschen neu und auch ungewohnt, aber da ist jetzt halt ein kleiner Wandel, glaube ich, halt wegen Corona auch.
Wobei ich schon finde, man kann nochmal betonen, dass dich das auch ehrt, weil es gäbe ja trotz dieser Situation, die bei vielen Vereinen so ist, auch andere, ne? Also es gibt halt einfach auch in der jetzigen Zeit Vereine, die zahlen, weil sie, wenn man jetzt nur nach England guckt.
Achso, ich dachte, du meinst, es gäbe auch Spieler, die nicht so ruhig wären.
Ich meine das ja in dem Zusammenhang. Also, ja, okay. Ein Matze Ginter könnte ja auch sagen, ja gut, Herr Eberl, schön, dass du das erklärst, aber dann gucke ich halt mal in die Premier League, ich frage mal bei Newcastle nach, die haben zufälligerweise doch ein bisschen Geld, auch in dieser Situation, und dann unterschreibe ich halt da. Also es ehrt dich ja dann trotzdem, dass du sagst, klar, kann ich verstehen, könnt ihr nichts dafür, dann warte ich halt ab, auch wenn dich das ja jetzt nicht total in deiner Komfortzone abholt, weil du natürlich Planungssicherheit hast.
Hat aber wahrscheinlich auch mit dieser Beziehung zum Verein zu tun, oder?
Ja, also ich war jetzt noch, vor einem Jahr, keine Ahnung, hätte ich blind unterschrieben gefühlt, weil ich halt einfach so, weil mir der Verein natürlich auch sehr, 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 sehr wichtig war und noch ist. Aber ja, die letzten, wie ich vorher gesagt habe, es ist natürlich schon wahnsinnig viel auch passiert, einfach die letzten Monate. Ja, die Lage ist einfach so, wie sie ist. Sie ist wahnsinnig verzwickt. Aber jetzt irgendwie was vorauszusagen oder vorauszusehen, ist, glaube ich, schwierig. Aber es ist, glaube ich, vieles offen, würde ich jetzt mal sagen.
Kommen wir zu dem, was gerade positiv an Wandel stattfindet, nämlich dass immerhin die Zuschauer wieder zu sehr großen Teilen, teilweise sogar wieder komplett, gestern war ich in Leverkusen, zurückkehren. Da war das Stadion ausverkauft. Wie nehmt ihr das auf dem Platz wahr? War es tatsächlich so eine lange Zeit Geisterspiel, dass man sich daran gewöhnt hat und dass jetzt erst wieder was Neues ist, woran man sich gewöhnen muss?
Nee, gar nicht. Also es war mit den Geisterspielen gefühlt eine andere Sportart einfach, weil das halt einfach, nicht wirklich viel was mit dem Fußball zu tun hatte, den wir eigentlich alle kennen. Und wenn ich jetzt noch irgendwie Rückblicke sehe von Geisterspielen, das ist irgendwie ganz, ganz komisch, wenn da so die Kommentare so im Stadion hallen und so, das schnellstmöglich auf jeden Fall abhaken, die Zeit. Und ich glaube, dass wir uns alle jetzt natürlich wieder gefreut haben, auch jetzt mit den Heimspielen bei uns im Borussia-Park ist ja einfach eine andere, wie ich gerade gesagt habe, eine andere Sportart gefühlt, weil man einfach wieder Emotionen hat von den Fans, von den Rängen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig und ich glaube auch, dass das jetzt das Gröbste eigentlich vorbei sein sollte.
Weißt du, was mich nicht loslässt? Dass du vorhin über deine Managermannschaft gesprochen hast und Mavropanos. Mich interessiert, wer ist denn da noch so in deinem Team? Wen hat denn Matthias Ginter da noch so verpflichtet aus der Bundesliga? Wie viele sind, also zum Beispiel, hast du dich Gladbach-mäßig eher zurückgehalten?
Nee, ich bin totaler Gladbach. Ich habe da natürlich auch Insider-Informationen.
Ja, ne? Okay, ja. Stimmt.
Ich habe den Joe Skelly für ganz wenig Geld geholt.
Ja, ich habe den in Kicker-Manager-Spiel und ich habe den 6 oder 7 Spieltage aus Versehen auf der Bank gehabt.
Ja.
Also dümmer geht's nicht.
Ja, ich habe den natürlich dann auch, der ist ja schon ein halbes Jahr hier. Mhm. Ich habe den schon trainieren sehen und so, ja, das könnte was werden. Und habe den für ganz wenig Geld natürlich jetzt geholt, mussten aber ehrlicherweise zugestehen, dass ich ihn auch schon wieder verkauft habe, weil er natürlich auf dem Peak war. Ich hoffe, er ist mir nicht böse.
Ich wollte gerade sagen, was macht das mit ihm, wenn er das jetzt hört?
Weiß nicht, ob Joe Skelly jetzt schon unbedingt KMD-Hörer ist. Aber spannend. Aber
wobei, ich möchte die Situation nutzen, um einen guten Freund von dir zumindest leicht zu kritisieren, denn wir haben mit Christian Günther gesprochen, als wir unsere Teams für die Kicker-Manager-Liga zusammengestellt haben und ich habe ihn gebeten, einen heißen Tipp zu geben. Eigentlich hast du es fast eher gemacht.
Ja.
Und ich bin mit diesem Malen da vorne noch nicht komplett.
Kommt aber noch.
Ja?
Kommt aber noch.
Ja? Den hat er uns empfohlen.
Sag ich schon seit Wochen, ne?
Ja. Also er hat jetzt auch 1-2 ganz gute Spiele für den BVB gemacht, aber das war der heiße Tipp von Christian Günther.
Gib dem mal Zeit, der hat auch das in den Sommer über durchgespielt. Aber hast du noch so irgendwie so einen?
Ich spiele natürlich mit Jan im Tor. Mhm. Lars spielt bei mir vorne, Lars Stindl. Manu Kone habe ich geholt, auch für nicht so viel Geld.
Mhm. Ah, das ist ein sehr guter Einkauf.
Ansonsten von Gladbach müsste es gewesen sein.
Und so außerhalb von Gladbach?
Warte, ganz kurz. Du hast dich schon selber.
Zu teuer.
Zu teuer. Ja, man muss zugeben, also ich spiele mit meinen Marchern Kollegen. Mhm. Und wenn ich da auf dem Transfermarkt bin, dann kommen da Unsummen. Also das kannst du nicht bezahlen.
Aber ich fände es auch super, wenn du einfach nicht von der Transferliste verschwinden würdest. So Leute, jetzt bitte. Kann ich den Elefanten im Raum ansprechen? Kann mich jemand kaufen?
Dann muss ich mein Ego zurückstecken und auch an mein Team denken. Mhm. Ja.
Und noch so ein, zwei andere Jungs, die irgendwo bei anderen Bundesligisten
spielen. Ja, natürlich. Also ich spiele hinten Mats Hummels. Mhm. Habe ich auch, als er verletzt war, verpflichtet, auch nicht so viel Geld. Eben Mavropanos habe ich jetzt. Joe Skelly hatte ich jetzt eine Zeit lang im Mittelfeld. Vorne habe ich jetzt mit Bebou gespielt, als er verletzt war. Fabian Klos vorne drin, mhm. eben Lars.
Fabian Klos und Elas Bebou.
Kann man noch normal, oder kannst du das wenigstens, normal Fußballspiele gucken? Oder ist es dann bei dir auch so, dieses blöde Ding, dass man dann sieht, Tor in Bielefeld und man, obwohl man vielleicht eigentlich sogar den Gegner besser findet oder so, man sagt sich, hoffentlich hat der Klos getroffen.
Ja, unterbewusst. Unterbewusst spielt es eine Rolle. Also ich habe mit meiner Frau jetzt hier Hoffenheim-Köln am Freitag geschaut und da bin ich natürlich schon mal aus dem Sattel, als der Bebou da doppelt genetzt hat.
Vor allem dann auch noch gegen die Kölner, ne? Das ist dann doppelt gut.
Ja, irgendwie hat das ja auch einen besonderen Charme, kann ich schon sehr gut verstehen.
Hast du noch eigentlich, weil wenn wir jetzt gerade beim Thema Lob sind, lassen wir mal die Top-Teams außen vor. Hast du noch so auf deiner Position einen, wo du das Gefühl hast, der ist eigentlich noch so unterschätzt, der ist gar nicht so krass im Fokus, aber der gefällt mir als Innenverteidiger auf deiner Position besonders gut bei irgendeiner Mannschaft?
Ja, gibt es bestimmt. Also ich schaue natürlich auch gerne Champions League, Europa League. Jetzt müsste ich mal kurz überlegen, wen es da so als unterschätzten Spieler
oder auch
geben
in der Bundesliga,
könnte.
Ich finde international auch spannend. Mhm. Ja.
Weil ihr einen ganz anderen Blick darauf auch habt. Ihr werdet ja dann auch vom Coaching-Team, wenn ihr auf die verschiedenen Gegner trifft, auch nochmal ganz anders vorbereitet, kriegt nochmal ganz andere Szenen und so. Finde ich immer spannend.
Ich gebe dir Zeit,
um nachzudenken. Ja, es gibt ein paar. Also ich glaube, auch so von Spielern, wo man es gar nicht denken würde, so Kevin Vogt vielleicht von Hoffenheim. Früher war Stefan Reinhardt so ein Typ, der immer eigentlich geile Bälle gespielt hat.
Der Mann hinter dem Packing.
Ja.
Er Vogt auch gerade im Spielaufbau, ein besonderer Typ, ne? Also der da fast noch immer unterm Radar.
Und halt Mavropanos, ne? Sonst hätte ihn ja nicht verpflichtet. Aber der ist ja jetzt nicht mehr unterm Radar.
Ich kann übrigens mal darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob meine Chefs das schon wollen, aber jetzt ist die Situation einfach gerade so passend. Wir haben eine neue Show, also Decoded mit Ralf Rangnick ist ja mittlerweile bei uns schon gelaufen. Da planen wir gerade die zweite Folge, könnt ihr euch drauf freuen. Und es wird jetzt einen kleinen Ableger geben. Und zwar schauen wir bei Decoded auf einzelne Spieler. Und deswegen, wenn du jetzt jemanden auf der Verteidigerposition hast, dann kann ich da mal vorschlagen, dass wir eine einzelne Folge über den machen. Könnt ihr euch sehr darüber freuen, wird dann auf The Zone laufen. Florian Wirtz könnte die erste Folge gestalten, ja.
Ja, okay.
Aber du machst Vorschläge, ja.
Ja, also die Redaktion schreibt mit. Kyle Walker finde ich jetzt nicht unterschätzt in dem Sinne, aber im Vergleich, wo er halt dann spielt, bei einem Weltclub und auch bei England, ist er dann doch ein bisschen so unterm Radar. Also das sind so, fällt mir jetzt gerade so spontan ein, würde ich jetzt mal sagen.
Könnt ihr ein Lied von singen, der hat dann mit England auch wehgetan, ne?
Ja, auch so, also er hat mich auch bei Standards gedeckt und auch so wie er einfach so verteidigt, da kann man schon wahnsinnig auch viel mitnehmen und auch bei der Chance von Thomas Müller, 10 Minuten vor Schluss.
Ach ja.
Kann man natürlich auch sagen, okay.
Das reißt gerade eine Wunde auf.
Kann man machen, aber wenn man dann sieht, natürlich, wie er von der Mittellinie nochmal irgendwie versucht, also das war wirklich auch bei den Spielen gegen Man City mit Gladbach, ist er schon jemand, der nicht die allerhöchste Aufmerksamkeit bekommt, würde ich jetzt mal sagen. Gerade in so einem Star-Ensemble, aber er ist natürlich schon jemand, der gerade aus Verteidigersicht schon sehr komplett ist. Und er spielt natürlich auch so Sie spielen auch oft Dreierkette, er spielt meistens auch so halbrechts. Also da kann man sich schon ein bisschen was abschauen.
Ja, sowieso spannend. Was Guardiola da macht, erleben es jetzt bei den Bayern auch so ein bisschen, dieses, haben es ja von ihm schönerweise erklärt bekommen, bei Decoded mit dem Außenverteidiger, macht Walker noch ein bisschen seltener, als wenn da dann ein Cancelo spielt, der dann das Zentrum noch stärkt in Ballbesitz. Also spannend, was Man City da macht. Verrückt, was Pep Guardiola sich da immer wieder so ausdenkt. Wenn du dann jetzt so über internationale Vereine redest, über Top-Trainer redest, gibt es da einen, wo du sagst, das begeistert dich, wenn du dem als Coach und eben das, was seine Mannschaft auf den Platz bringt, zuschaust, ganz besonders?
Ja, ich bin immer ein Fan davon, wenn man wirklich auch sieht, was ein Trainer anders macht, was ein Trainer neu macht. Ich glaube, Pep Guardiola ist natürlich mit das beste Beispiel, auch Thomas Tuchel, der dann Chelsea zum Beispiel übernommen hat, den ich ja dann glücklicherweise auch 2 Jahre hatte. Also wenn man das so ein bisschen sieht und ja wirklich das, was man sich vornimmt, auch wirklich dann im Spiel einfach 1:1 auch so kommt und man bestens vorbereitet ist, das war dann schon wirklich auch bemerkenswert und deswegen ist es gerade auch, ja, so bin ich auch ein Fan davon, von eben solchen spielerischen Trainern, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht nur sich über das Verteidigen definieren, sondern einfach auch versuchen, Lösungen zu haben, Lösungen im eigenen Spielaufbau zu haben, im eigenen Ballbesitz. Das ist schon würde ich sagen, einfach auch faszinierend, wie man dann Gegner auch analysiert, wie man sie auseinanderspielen könnte, wenn man es alles richtig macht. Also es war schon, also die 2 Jahre mit Thomas Tuchel waren schon sehr lehrreich, würde ich sagen.
Also demzufolge wundert es dich auch nicht, in welcher Preiskategorie oder in welcher Trainerkategorie der mittlerweile dann endgültig da angekommen ist, dass er das in Paris trotz all der verrückten Umstände so hingekriegt hat und dann wird ihm am Weihnachten gesagt, du Thomas, du brauchst übrigens, kannst die Geschenke ein bisschen ruhiger auspacken und dann geht es halt kurz später zu Chelsea und wo das geendet hat, haben wir ja nur noch gesehen. Das ist für dich, weil wenn man mit ihm tagtäglich zusammengearbeitet hat, einfach nur folgerichtig.
Ja, also ich glaube, jeder Trainer, ich hatte das große Glück, schon wahnsinnig viele große Trainer auch zu haben. Auch Christian Streich ist ein detailversessener Trainer. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass die Trainer, die wirklich am Detail arbeiten, die wirklich tagtäglich auch versuchen, die Mannschaft besser zu machen, früher oder später auch Erfolg haben. Das sieht man in Freiburg über Jahre, das sieht man jetzt eben auch in England. Das ist auch so ein bisschen mein Credo, dass das irgendwie, das, was man so reingibt, irgendwann kriegt man das auch wieder zurück.
Jetzt hat Live-Coach Schlüter folgenden Lebensplan schnell entworfen für dich. Du unterschreibst als jetzt 28-Jähriger demnächst nochmal einen richtig dicken Vertrag, gerne bei Borussia Mönchengladbach. Spielst du noch ein bisschen und dann gibt es den Trainer, Matthias Ginter?
Oh, ehrlich gesagt, habe ich mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht, was nach der Karriere sein könnte. Ich habe hoffentlich noch ein paar Jahre und was man dann sehen wird, was dann kommen wird, wird man sehen. Ich glaube, dass erstmal so 1-2 Jahre Abstand auch nicht schaden wird, um das alles mal zu verarbeiten, die ganzen Eindrücke. Und
Dirk Nowitzki nennt es die Rotweinjahre.
Die Rotweinjahre, genau. Sich mal nur vom Nachtisch zu ernähren zum Beispiel. Einfach mal aufstehen und ein Eis essen oder so. Spaß.
Das sind die Benny Zander-Jahre.
Das ist das Benny Zander-Leben, das man dann mal für 2 Jahre lebt.
Das wird man dann sehen. Ist natürlich dann auch mal was die Familie will, nicht ganz so unwichtig, würde ich jetzt mal sagen.
Habe ich jetzt als dein Live-Coach gut vergessen, natürlich.
Aber ich glaube, also ich kann es mir aktuell ehrlich gesagt nicht vorstellen, jetzt komplett dem Fußball den Rücken zu kehren, weil das irgendwie so in mir verankert ist, dass meine Leidenschaft ist und man dann sehen wird, welche Position oder ob es eine Position dann auch geben kann. Aber wie gesagt, ich bin da eigentlich noch hoffentlich weit entfernt.
Wir fragen in 2 Jahren wieder nach, wieder hier sitzen an diesem Tisch. Ja, wenn du dann noch in Gladbach spielst, okay, die Einschränkung muss ich jetzt selber machen. Ich bin selber aufgefallen in dem Moment. Das ist natürlich, wird natürlich schwierig.
Also es werden viele Gladbach-Fans zuhören jetzt. Wir möchten ganz klar machen, wir freuen uns, wenn wir dich hier wieder antreffen. Aber wir würden auch für alle anderen Fans natürlich dich auch woanders besuchen. Okay. So ist es nicht. In, ja, wenn wir den Rhythmus einhalten, 2 Jahren. Ja.
Hauptsache, das Zelt steht dann noch. Ja, egal wo.
Da wird er immer rausgewachsen sein.
Ich weiß ja nie, was noch so geplant ist, aber zumindest der aktuelle Nachwuchs ist dann vielleicht irgendwann ein bisschen groß.
Ich höre es schon rufen, das kleine Kinderzelt. Ich werde mir das gleich nochmal aus der Nähe angucken.
Ja, also du hast Berlin Zander mit der Innenarchitektur beeindruckt. Mich mit dem Gespräch. Ich darf mal wieder sagen danke. Ja. Wir dürfen sagen danke.
Ja.
Ja, dass du uns hier so empfängst, dass wir wieder mal ein bisschen plaudern durften. Das macht echt immer verdammt Spaß. Alles Gute für die Zukunft, Matze. Also wo auch immer es hingeht, aber wir haben das Gefühl, wir müssen uns wenig Sorgen machen um dich.
Ja, das hoffe ich auch.
Gesund bleiben, das ist das
Wichtigste. Das ist das Wichtigste, genau.
Das nehmen wir doch genauso mit. Matze, danke dir.
Gut, bis bald. Sehr gerne.
Werbung.
So, liebe Freunde, wir haben uns mittlerweile hier in Düsseldorf in den Park verzogen. Vielleicht hört ihr im Hintergrund die Vögelchen zwitschern. Aber wir haben, bevor es gleich weitergeht, noch ein kleines Update zu vermelden. Und zwar in Sachen FIFA 22. Wir haben euch ja in der Folge vor der Länderspielpause so ein bisschen was zum neuen Gameplay erzählt. Unter anderem, dass am Sprintverhalten ordentlich geschraubt wurde. Und jetzt frage ich dich, du notorisch langsamer Alexander Schlüter, wie fühlt es sich denn an, wenn du jetzt FIFA spielst für dich?
Ich kann sagen, dass ich fasziniert bin vom Sprint. Gefühl im neuen FIFA so sehr, dass ich den Sprintknopf gar nicht mehr loslasse. Und ich glaube, das ist im Moment auch noch mein Problem. Ich habe wirklich so einen richtig klassischen Spieleabend gemacht mit meinem Bruder in Hamburg. Mit dem einzigen Problem, aus meiner Sicht, dass ich so gut wie kein Spiel gewonnen habe. Ich glaube, mir fehlt noch der richtige Moment, dann diesen Peseknopf, wie mein Bruder immer sagt, wieder loszulassen. Also auch mal im Mittelfeld ein bisschen beweglicher zu sein und nicht immer nur auf Speed zu setzen. Aber ich bin auf einem guten Weg, werde da gerne weiter Bericht erstatten. Wobei ich auch wissen will, was deine Künste so machen, wenn du schon den Mund so voll nimmst. Wann führst du Hansa Rostock wieder in die glorreiche Champions League?
Das steht für die nächste Zeit ganz oben auf meiner Liste. Ich habe jetzt erstmal ein paar normale Spiele gemacht und jetzt ist die Kogge dran. Da stürze ich mich dann wieder, du kennst mich, mit Haut und Haar in den Karrieremodus. Gibt ja, für alle, die den Career Mode von FIFA nicht kennen, gibt ja 2 Varianten. Entweder eben wie ich, ihr nehmt einen Club und führt den aus dem Abstiegskampf in die absolute Weltspitze. Das ist mein Ziel. Oder ihr durchlebt so eine einzelne Profikarriere im Player Career Mode. Der wurde übrigens auch noch komplett bearbeitet.
Ja, und was der Zander da so verleben wird in den nächsten Wochen, das werden wir euch dann Bericht erstatten. FIFA 22, ab jetzt überall erhältlich.
Ich gebe gerne zu, ich habe etwas unterschätzt, wie aufwendig es dann doch ist, Golfschläger quer durch Deutschland reisen zu lassen. Habe ich so nicht erwartet, gebe ich hiermit zu.
Aber gut, du hast ja deinen Caddy dabei. Der übernimmt das ja. Ist ja kein Problem. Ich mache das doch gerne für dich.
Ja. Ich würde sagen, wir sind aktuell so 4 über Par mit dem, was wir hier ramponiert haben. Wir sind mittlerweile in Düsseldorf, Dorf, sagt man, glaube ich. Wir sind am nördlichen Ende der Düssel, womit man dann auch wüsste, dass Düsseldorf offensichtlich einen Fluss hat, nämlich die Düssel.
Aber gibt es auch noch den Fluss Dorf?
Natürlich nicht. These, es gibt grundsätzlich mehr Flüsse, als man so denkt, wenn es um Städte geht. Es gibt ja auch zum Beispiel die Wupper, die durch Wuppertal fließt. Mhm. Es gibt die Watte, die durch Wattenscheid fließt. Nein, war ein Witz. Aber ich glaube, es gibt da trotzdem noch mehr kleine Flüsse, als du so denkst.
Können wir jetzt vielleicht noch über den restlichen Spieltag reden oder willst du jetzt hier mit deinen bescheidenen Geografiekenntnissen noch glänzen?
Ja, ja, ja. Wir hoffen natürlich, dass das soundmäßig für euch so hinhaut. Ihr merkt schon, das ist diese Folge halt mal wieder ein bisschen anders. Wir nehmen euch mit auf unsere Reise durch Nordrhein-Westfalen. Ich bin gestern in Leverkusen gewesen und habe ein Fußballspiel gesehen, das ich mir so nicht vorgestellt habe. Du hast es am Fernseher verfolgt. Ausverkaufte Bayer Arena, um mal was Positives aus Leverkusener Sicht zu nennen, denn die Stimmung war wirklich gut. Das ist ja ein interessantes, kleines, schmuckes Stadion, das es aber hinbekommt, die Stimmung zu fangen, und die Fans bekommen es auch hin, Stimmung zu entfachen. Aber dann hört es halt mit dem Positiven aus Bayern 04 Sicht auch schon auf. Die Bayern, so rum können wir es, glaube ich, mal ganz klar festhalten, haben mich völlig beeindruckt. Das war, ja, Leipzig, Barcelona, alles okay. Aber ich glaube, bis jetzt zumindest auf dem Papier der schwierigste Gradmesser. Aber sie haben es so dermaßen bewältigt, dass man jetzt sagen muss, Deutschland ist eben erst einmal regiert von Bayern München. Also wenn es um Fußball geht. Beim Rest warten wir mal ab. Aber
Also es gab 10 Minuten in der Anfangsphase, in der man gemerkt hat, das hier ist jetzt ein Spiel, das sehr, sehr intensiv werden könnte. Da wurden auch viele Fouls gespielt und zwar auf beiden Seiten. Die Bayern haben das auch, was diese Intensität angeht, angenommen und dann mit natürlich auch einem schönen, angenehmen Führungstreffer nach einer Standardsituation, bei dem die Defensive von Leverkusen nicht gut aussah, sind sie dermaßen in ihren Flow gekommen und nach 20, 25 Minuten hast du unglaublich klar gesehen, dass in diesem Spitzenspiel, in dem die Anspannung ja eine besondere ist, in dem der Druck vielleicht ein besonderer ist, eine Mannschaft den Stil durchkriegt und die andere Mannschaft einfach nicht mehr das spielt, was sie eigentlich ausgemacht hat. Das war eben im negativen Leverkusen, im positiven der FC Bayern.
Aber du musst mir jetzt schon mal erklären, wie sich das dann im Stadion angefühlt hat, gerade diese vollkommene Gaga-Phase. Also unterm Strich, kurz und schmerzlos von mir dazu, das ist natürlich eine reine Enttäuschung gewesen. Ein Topspiel, was am Ende so eine deutliche Angelegenheit ist, ist einfach enorm bitter, weil das sind die Spiele, auf die man sich halt sehr freut. Und dann gab es diese Phase mit diesen Gegentoren, zack, 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 hintereinander weg. Ihr müsst doch im Stadion gesessen haben und euch gedacht haben, das gibt es doch jetzt nicht, dass die da hinten den Laden jetzt nicht zusammenkriegen und mal zumindest noch das Dritte dann hintereinander verhindern können. Wie war das im Stadion? Wie hast du das auch dann den Leverkusen-Fans wahrscheinlich in den Visagen angesehen?
Ja, das ist natürlich das eine, dass man gemerkt hat, dass die sich auch viel mehr versprochen haben. Ist ja logisch und einfach zu erklären. Ich fand umso spannender, auf dem Feld zu sehen, wie diese eine Mannschaft, ich meine, ich bin ja auch kein Fan davon, diese ganze psychologische Kiste zu sehr zu überspannen, aber in diesem Spiel war es so krass, wie ich es noch nie erlebt habe, dass da eine Mannschaft voll mit Selbstbewusstsein war und die andere Mannschaft ja logischerweise selbstbewusst in dieses Spiel reingegangen ist, aber wirklich wie so eine offene Flasche komplett mit Luft entwichen dann leer gewesen ist, um ein bisschen mit Trapattoni zu sprechen. Also vielleicht gehen wir ein bisschen ins Detail. Leverkusen hatte natürlich auch gewisse Sorgen, was die Startaufstellung angeht, weil sie in der Zentrale zum Beispiel auf keinen Arangis zurückgreifen konnten, sondern sehr uneingespielt Amiri und Demirbay haben auf der Doppel-6 auflaufen lassen müssen. Demirbay ist da sowieso gesetzt und ich finde, wenn er mit einem klassischen Abräumer spielt, auch eine sehr gute Alternative. Das ist dann so ein bisschen das, was wir bei Wolfsburg häufiger schon besprochen haben, was Maxi Arnold da spielt, an der Seite eines Athleten. Aber wenn du natürlich einen Nadim Amiri hast, dann ist erst einmal klar, da sind Techniker am Werk, die müssen es jetzt aber hinbekommen, auch die entsprechenden Räume zu besetzen, die müssen vom Läuferischen her dagegen halten und das haben sie überhaupt gar nicht geschafft, sie müssen es hinbekommen, die entsprechende Staffelung einzuhalten. Und das war für mich am Ende der Clou. Wir können mal Frenkie Lussem hören, denn der hat sich das Spiel vor allen Dingen aus Leverkusener Sicht angeschaut und können ihn vielleicht mal bewerten lassen, was er gerade auch aus taktischer Sicht falsch findet an dem, was Leverkusen da gestern geboten hat. Er war so lieb und hat uns eine Sprachnachricht geschickt mit seinen Einschätzungen.
Bayer Leverkusen hat sich seinen guten Ruf in dieser Saison, wie auch in der Vergangenheit häufiger, vor allen Dingen dadurch erworben, dass die Mannschaft nach vorne ja in der Lage ist, zu zaubern, einen Gegner auseinanderzunehmen und ein Tor schöner als das andere zu machen. Und das blitzte gestern halt nur ein-, zweimal auf, halt beim Tor in der Zusammenarbeit von Wirtz und Schick. Das war Bayer Leverkusen. Vorher das war ja, Bayer Leverkusen, wie kein Leverkusener es sehen will. Kein Durchverteidigen, keine Aggressivität, keine Zuordnung, keine Struktur. Das begann schon mit dem ersten Tor, als Upamecano am langen Pfosten völlig allein gelassen wurde. Sowas darf einer Mannschaft, die eine Spitzenmannschaft sein will, nicht passieren. Und dann so völlig den Kompass zu verlieren und in der Gegend rumzuirren, wie das in weiten Teilen der ersten Halbzeit passierte. Wir reden dann nicht nur von den 7 Minuten zwischen der 30. und 37. Das passierte noch sehr viel häufiger. Ja, das ist ein Ding, das geht überhaupt nicht.
Unser Kicker-Reporter Frenkie Lussem. Jetzt stellt sich eben die Frage, wenn Leverkusen an so einem wichtigen Tag, bei so einem wichtigen Spiel, ein völlig anderes Gesicht zeigt, zieht man die Spieler in die Verantwortung oder muss man vor allen Dingen den Trainer in die Verantwortung nehmen?
Ich bin nicht der Meinung, dass Seoane sich vercoacht hat. Ich bin der Meinung, dass er möglicherweise ausgecoacht wurde, nämlich von Julian Nagelsmann, der einen der beiden Sechser, Goretzka, Kimmich, immer ziemlich nah an der Kette arbeiten ließ und den Weg ins Zentrum für Bayer Leverkusen so viel zu eng machte. Die Flügel ließ man laufen, also über den rechten Frimpong kam ohnehin sehr wenig. Den linken Flügel ließ man laufen, weil man sich auch der Tatsache bewusst war, dass Bakker kein grandioser Fußballer ist, der mit Flanken glänzen wird. Es war, glaube ich, eher eine Trainer-Top-Leistung von Nagelsmann als umgekehrt ein Vercoachen von Seoane, der allerdings gesehen hat, dass die Blütenträume ein bisschen verfrüht waren, was das Füreinander-Einstehen auf dem Platz angeht. Da muss ich sagen, war ich ein bisschen irritiert darüber, dass eben nicht mehr jeder sich in der Lage zeigte, den Fehler des anderen ausbügeln zu wollen. Das war schwach, allerdings mit zunehmender Spieldauer in der ersten Halbzeit irgendwo auch verständlich. Das gab ja eine Ohrfeige nach der anderen. Irgendwann verlierst du dann natürlich auch den Bock und boah, ist schon sehr, sehr schwieriges Unterfangen, da noch immer weiterzumachen. In der zweiten Halbzeit haben sie davon gelebt, dass der FC Bayern sich geschont hat für Lissabon und das war dann für Leverkusen auch in Ordnung, obwohl wahrscheinlich auch da noch das eine oder andere Tor hätte fallen können.
Dein Wort in Gottes Ohren, lieber Frankie. Das ist übrigens auch was Julian Nagelsmann nach dem Spiel betont hat. Und das ist eigentlich auch das, was am meisten Angst macht, wenn man Konkurrent des FC Bayern München ist. Die waren alle, der Cheftrainer vorweg, ein bisschen verärgert, dass sie noch ein paar Dinger haben liegen lassen. In der zweiten Halbzeit haben sie einen Gang runtergeschaltet, aber er hat gesagt, ja, selbst in der ersten Halbzeit kann man vielleicht auch 6, 7, 8 machen statt 5. Das ist beängstigend.
Ja, aber ein gutes Zeichen für die Bayern. Also es ist ein gutes Zeichen, dass die genauso an dieses Spiel rangehen. Und dass sie lieber Leverkusen noch das 8. und das 9. eigentlich einschieben wollen und dass sie trotzdem nicht zufrieden sind. Das ist, wie du sagst, beängstigend für die Liga, beängstigend für Leverkusen, beängstigend für alle anderen. Jetzt ist der erste Verfolger dann doch wieder Borussia Dortmund. Wir erinnern uns übrigens zurück, das nur noch mal am Rande. Als die Bayern das letzte Mal gegen Leverkusen im Topspiel gespielt haben, vergangene Saison, da war Leverkusen, das war damals im Dezember, ungeschlagen. Und dann haben sie das Spiel ganz hinten raus noch gewonnen durch Robert Lewandowski. Und das war der Anfang vom Ende für Peter Bosz, so kurios das jetzt klingen mag. Das soll überhaupt nicht jetzt bedeuten, dass sich das jetzt wiederholt. Aber es ist natürlich ein Riesenrückschlag, weil wir uns alle, ich gehe auch davon aus, ihr im Übertragungswagen da davor riesig darüber gefreut habt, auf dieses Spiel gefreut habt. Und dann ist das so schnell so eine klare Kiste und Pause steht schon 5:0 für die Bayern. Bitter, bitter aus Leverkusener Sicht. Für alle Bayern-Fans natürlich ein echter Oktoberfesttag.
Ich würde aber auch nochmal betonen wollen, dass, wie Frankie schon angedeutet hat oder schon sehr klar betitelt hat, sich Seoane nicht vercoacht hat, sicherlich nicht alles richtig gemacht hat, aber eben vor allen Dingen die Ausfälle im Zentrum nicht kompensieren konnte. Und das muss man auch klar sagen. Die beiden Jungs, die dann da gespielt haben, Amiri und Demirbay, die waren überfordert. Und das hätte ich mir so krass nie vorstellen können. Florian Wirtz interessanterweise mit einer Vorlage in der zweiten Halbzeit auf Schick, die gezeigt hat, ja, genau so spielt Leverkusen Fußball. Ne? Also sie haben es ja zumindest angedeutet.
Ja, hast du diesen Moment gesehen? Wir haben uns ja auf dieses Youngster-Duell Wirtz gegen Musiala gefreut. Und dann war Musiala irgendwann drauf. Der wird ja aktuell von Nagelsmann, hat er auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärt, nur als Joker gebracht. Und dann gab es dieses eine direkte Duell, wo Wirtz Musiala direkt mal mit dem Zidane-Trick nass gemacht hat. Also da hat man, natürlich ist in dieser Mannschaft unglaublich viel Potenzial, fußballerische Klasse. Ihn hat halt so dieses Arangis-Andrich-Unangenehm-Sein kombiniert mit einfach einen besseren Tag gefehlt, weil dann kommst du halt so unter die Räder gegen die Bayern, wie sie es gekommen sind.
Wenn du die Jugend aber ansprichst, dann würde ich zumindest festhalten, für viele von denen, Florian Wirtz vorneweg, war wahrscheinlich noch kein Spiel lehrreicher als dieser Sonntag. Also sie wissen jetzt erstens, sie haben noch einige Stufen nach oben zu gehen, um auf dem Niveau der Bayern anzukommen. Und sie wissen, glaube ich, auch, was dann diese paar Prozent Unterschied sind, die man jetzt noch, wenn man
dann wirklich irgendwann mal richtig auf Augenhöhe agieren will. Und zwar nicht nur in einem Spiel, das besonders gut läuft, sondern über eine komplette Saison, die man eben noch aufarbeiten muss im Vergleich zu den Bayern, die mal wieder angeführt von Jo Kimmich, der im Zentrum. Ich finde irgendwie, was jetzt den Weltfußball angeht, immer noch unterschätzt ist. Er ist jetzt auf der Ballon d'Or-Liste nicht mal drauf. Hat selber dann später nach dem Spiel auch nochmal gesagt, ja, wundert mich nicht, ich steche ja nicht so hervor. Aber ich finde, also den nicht permanent in der Diskussion, nicht um den Weltfußballer, aber um die Top 5 der Welt zumindest zu handeln, einfach falsch.
Ein Wort vielleicht noch zum typischsten aller Thomas Müller-Tore. Es war das typischste aller Thomas Müller-Tore. Er konnte den Oberschenkel gar nicht so schnell wegziehen. Im Übrigen damit auch das, es war das 3-0 für die Bayern. Zwei der drei Leverkusener Gegentore aus ruhenden Bällen. Macht das Ganze noch bitterer, aber Bayern hatte auch genug andere Chancen. Machen wir einen Haken ans Topspiel, springen noch ein bisschen durch den restlichen Spieltag. Haaland ist zurück, direkt Doppelpack, 3-1 für die Dortmunder gegen Mainz. Ein Traumtor von Marco Reus ganz früh im Spiel. Und trotzdem haben auch die Dortmunder gehadert, weil sie hinten raus dann doch noch mal ein bisschen gewackelt haben. Marco Rose hat gesagt, wir machen uns das Leben hinten raus unnötig schwer. Also auch die haben diese Gier, dann auch mal so ein Spiel auch mal zu null zu Ende zu spielen, sauber zu Ende zu spielen. Trotzdem haben sie das Ding am Ende gewonnen. Dritte Niederlage in Folge für Mainz. Frankfurt kann tatsächlich zu Hause noch verlieren. Nach über 20 Liga-Heimspielen gibt es ausgerechnet gegen die krisende Hertha eine Niederlage. Glasner war richtig sauer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Wie hat er das nochmal formuliert? Ja, um die Lösung und die Antworten zu finden, kippt er sich jetzt erstmal ein hinter die Binde. Das finde ich prinzipiell schon mal gut.
Kann ich verstehen. Aber mir kommt das, was wir vorhin von Matze Ginter gehört haben, in den Kopf. Er schätzt es besonders, wenn man die Handschrift eines Trainers sieht. Oh, hier gibt es die Vogelattacke hinter mir. Nichts gegen Oliver Glasner. Im Gegenteil, wir wissen ja, dass der einer Mannschaft ein Gesicht verleihen kann. Das wissen wir spätestens, seit er in Wolfsburg das Zepter geschwungen hat. Bei Frankfurt ist für mich im Moment noch nichts erkennbar. Und auch da kann man wieder die Frage stellen, liegt das am Trainer? Der wird darüber nachdenken, wenn er wieder nüchtern ist. Oder liegt es an der Mannschaft? Das finde ich im Moment gerade bedenklich. Denn die machen ja nicht nur schlechte Spiele, die machen ja auch mal was Ordentliches. Aber es ist für mich nicht einzuordnen. Das, was bei Gladbach jetzt so langsam passiert, vor allen Dingen auch mit der Umstellung im System und den beiden so wahnsinnig arbeitenden Zentralen, ist das eigentlich deutlich geworden. Den Kone finde ich überragend im Moment. Da kannst du dann gar nicht viel machen als Florian Neuhaus aktuell. So unbefriedigend das dann für den Nationalspieler trotzdem sein mag, dass er im Moment nur auf der Bank sitzt. Aber das ist eben bei Frankfurt im Moment noch nicht zu erkennen.
Wichtig da noch, Glasner, zum einen hat er gesagt, es kann nicht sein, dass wir immer nur über Kostic spielen und dann hoffen, dass irgendwas passiert. Und er hat auch nochmal seine Offensive, die auch von verschiedener Seite richtig angezählt wurde, nochmal mit in die Kritik reingenommen, weil er gesagt hat, Rafa Boré wird eingewechselt, der war gerade noch mit der Nazio unterwegs, der ist gerade gefühlt einen Tag wieder da und war 900 Millionen Kilometer im Flugzeug und der hat die meisten Torschüsse und das geht dann in Richtung Lammers, in Richtung Hauge und so weiter und so fort, dass die halt alle noch nicht zünden. Wir müssen aber auch noch dazu sagen, übrigens für die Berliner ist es natürlich Balsam auf die Seele, die Hertha hat vor allem eine richtig starke, Pardade nannte es, perfekte erste Halbzeit gespielt. Ich habe damit nicht gerechnet, dass sie das Ding so ziehen. Freiburg im neuen Stadion das erste Mal, im Europa-Park. Park bleibe ich dabei. 1-1 gegen RB Leipzig, eine bärenstarke zweite Halbzeit. Spielen aktuell echt begeisternden Fußball teilweise die Freiburger. Und Jesse Marsch, Zitat, wir haben zu viele Baustellen. Wir sind nicht gut genug.
Unterstreiche ich. Und das Problem für Leipzig ist, die haben halt im Moment keine Verschnaufpausen. Die haben nicht diese Frankfurter Tage, in denen man sich mal einen hinter die Binde kippen kann und dann überlegen kann, was man besser macht. Die spielen halt morgen schon wieder gegen Paris Saint-Germain. Gegen das wahrscheinlich bestbesetzte Team, zumindest mit den meisten Stars besetzte Team der Welt im Moment. Dass die jetzt nicht zwingend weiterkommen müssen in der Champions League. Gruppenphase ist klar, aber trotzdem ist das keine Phase, in der du dann an den Baustellen, die da sind, arbeiten kannst. Und das macht es sehr schwer. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Leipzig hätte dieses Spiel auch verlieren können. Ne? Man frage mal nach bei Christian Streich und bei den Fans vor allen Dingen, die sich da auch, was die Schiedsrichterentscheidungen anging, nicht ganz fair behandelt gefühlt haben. Unterm Strich muss man vielleicht sogar sagen, Leipzig kann froh sein, mit diesem Punkt aus dem Ding rausgegangen zu sein, aus diesem Park.
Europa-Park. Wer genauso gut drauf ist wie die Freiburger, ist Union weiterhin. Die schlagen Wolfsburg. Avonie trifft weiter, wie er will. Du hast es schon gesagt, die Wolfsburger haben gerade keine gute Phase. Was sagen wir denn eigentlich zu diesem Auftakt des Spieltags. Hoffenheim gegen Köln 5:0. Hand aufs Herz, liebe Hörer. Schickt mir den Tippschein, fotografiert ihn ab. Wer darauf gesetzt hat, da ziehe ich echt meinen Hut. 5:0. Die Baumgart-Kölner, die so gut unterwegs waren, kriegen nach der Länderspielpause richtig Reibe. Oh, jetzt kommt hier auch noch ein Hubschrauber angerollt.
Den habe ich bestellt. Wir sind ja auch gleich durch. Dann müsste ich los in Richtung München. Von da senden wir übrigens morgen für das Spiel Leipzig gegen Paris. Ich glaube, wir müssen so langsam mal über Hoffenheim reden und über das, was Sebastian Hoeneß da macht. Denn jetzt kann man Kritik äußern, dass Köln die Gegentore zu leicht hergegeben hat. Jetzt kann man auch sagen, dass Hoffenheim in der Anfangsphase gar keinen spektakulären, vorsichtig ausgedrückt, sehr einfachen, unkreativen Fußball, weniger vorsichtig ausgedrückt, gespielt hat. Aber die Tore und vor allen Dingen, wie sie sie rausgespielt haben, die waren dann schon von besonderer Qualität, von besonderer technischer Qualität, denn lass uns in den nächsten Folgen, müssen wir nicht heute machen, mein Hubschrauber kommt, aber in den nächsten Folgen mal ein bisschen genauer schauen, was da eigentlich für Kicker drin sind. Mit einem Kramaric, der so eine verkappte 10 ist, weil er eben keine richtige 9 mehr spielen will und wieder Vorarbeiter gewesen ist in diesem Spiel, die aber eben auch Schnelligkeit reinbringen können mit Leuten wie Bebu, wenn es sein muss, die mit Grilic für mich immer noch einen der unterschätztesten Leute haben und vielleicht ist ja auch der Hoeneß irgendwie unterschätzt, was das ganze Taktische angeht. Ich habe jetzt nur ein, zweimal bislang Spiele von ihm moderieren dürfen, in denen man dann auch mal ein bisschen länger mit ihm reden kann. Da hat er mich schon überrascht. Jetzt am Freitag habe ich vorm Fernseher gesessen, konnte ja privat gucken und musste sagen, jo, also während Matze Ginter gesagt hat, Mensch, meine liebe Frau, den Typen da, den habe ich bei mir im Manager-Team, Bebu, super, habe ich gesagt, irgendwie ist Hoffenheim nicht das, wie ich sie einsortiert habe. Wir müssen sie mal neu sortieren, aber das müssen wir nicht heute machen.
Zum Abschluss noch der Blick in den Keller. Es gab ja gleich zwei Kellerduelle. Bochum gewinnt das Spiel gegen den Tabellenletzten, gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Anthony Lucia mit seinem allerersten Bundesliga-Tor. Der Typ ist Mitte 30, hat lange, lange darauf hingearbeitet und im Übrigen auch der erste Bochumer Treffer nach über 380 torlosen Minuten. Und für die Fürther, ja, es stellt sich die Frage, wenn du nicht gegen Bochum gewinnst, das soll überhaupt nicht despektierlich sein, aber gegen wen willst du dann zumindest mal punkten? Sie haben jetzt das 7. Gegentor nach einer Standardsituation kassiert. Sie hatten eine einigermaßen okaye Phase nach Wiederanpfiff. Ansonsten sind sie leider nur bedingt Bundesliga-tauglich, muss man so knallhart formulieren. Und dann gab es zum Abschluss des Spieltags noch das zweite Kellerduell. Augsburg, muss man so sagen, lässt 2 Punkte gegen Bielefeld liegen. Ganz klar überlegen in Hälfte Nummer 1. Dann hinten raus noch 2 knappe Abseitstore in der zweiten Halbzeit. Fangen sich ein Ding aus einem gegnerischen Einwurf, der dann auf der anderen Seite bei Lauersen landet und dann steht es 1:1. Das war der Bundesliga-Spieltag der Herren. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass es auch in der Frauenbundesliga ein geiler Spieltag gewesen ist. Die Bayern-Damen verlieren in einem ganz verrückten Spiel gegen Eintracht Frankfurt und auch Wolfsburg verliert gegen Hoffenheim. Also auch bei den Frauen war es ein richtig interessanter, richtig guter Spieltag. Und dann würde ich doch vorschlagen, jetzt zieht sich's nämlich hier so langsam zu über uns. Wir steigen jetzt gleich in den Zug gen München. Ich wollte an dieser Stelle noch mal einmal darauf hinweisen, liebe Tassengewinner bei unserer Verlosung, schickt mal bitte Alex und mir oder auch an den Kicker per Mail eure Adressen. Dass wir das, also 6 Adressen sind schon eingereicht worden bislang. Schickt die bitte nochmal durch, damit wir euch dann auch alle die Tassen entsprechend zuschicken können. Schlübenmann, hast du noch irgendwas zu verkünden oder willst du schon los Richtung Hubschrauber?
Ja, also schön, dass du gleich in den Zug steigst, aber ich warte hier auf meinen Helikopter. Hab gerade noch eine E-Mail bekommen von Jens Lehmann, Logistics Solutions. Er dürfte jetzt hier demnächst landen. Ich freue mich, damit dabei gewesen zu sein, wie wir da sagen, wo wir dann jetzt gleich hinreisen werden, über getrennte Vehikel. Und gebt gerne Feedback. Hashtag haben die Podcast, neue Gäste, Ideen. Was kann man sonst mal so besprechen? Immer gerne her damit. Wir sollten uns auf jeden Fall noch aufschreiben, ne? Standardspezialist. Interessantes Thema für die Zukunft. Ich habe noch jemanden an der Angel, der uns in den nächsten Wochen hoffentlich hier beglücken wird, der das Ganze auch nochmal ein bisschen speziell taktisch analysieren kann. Also wird schön, ja.
Ja, schön. Dann war's das für diese Woche. Also ich hoffe, das ging hier einigermaßen für euch akustisch mit den Vögeln und da hinten ist offensichtlich einer in ein Auto eingebrochen und dann kommt hier der Hubschrauber und hier knattert einer mit seiner Harley vorbei. Das war mal die Outdoor-Edition von Kicker Meets the Zone. So ein bisschen, als würden wir jetzt zelten gehen, Schlübenmann.
Kannst du gleich bei Ginter im Kinderzimmer machen. Liebe Grüße nochmal an Matthias Ginter. Nochmal herzlichen Dank, dass wir erneut in seinem Wohnzimmer Platz nehmen durften. Und dann freuen wir uns nicht nur auf Folge 3 mit Matze Ginter, sondern natürlich auf die nächsten Wochen mit weiteren Folgen Kicker Meets the Zone. Macht's gut, macht euch eine schöne Woche.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.